Schlosser. Freue mich, dass Sie wieder dabei sind. So, vierter Advent, die Vorrunde fast vorbei, aber in der vorweihnachtlichen Zeit gibt es trotzdem noch ein paar Fragen, die beantwortet werden müssen. So zum Beispiel die Personalie Hansi Flick bei den Bayern. Sie sitzen gerade zusammen. Der Trainer, der Vorstandsvorsitzende und der Sportdirektor. Die große Frage ist ja, wie geht es mit ihm weiter? Nur bis Sommer oder vielleicht auch länger? Wir sind für Sie dran, am Ball und werden Sie natürlich mit allen Informationen füttern. Entscheidung ist auch in Bremen gefallen. Vierte Niederlage in Folge Abstiegskampf. Aber der Verein macht mit Florian Kohfeldt auf jeden Fall weiter. Dementsprechend kämpferisch hat er sich nach der Partie gestern in Köln gegeben.
Wir werden auf gar keinen Fall absteigen. Wir werden nicht am Ende unter den letzten dreien in dieser Liga sein.
Wie groß das Risiko für Werder ist, auch das werden wir in dieser Sendung der letzten im Jahr 2020 besprechen. Und der Herbstmeister, er ist extra zu uns gekommen, zum ersten Mal. RB Leipzig, also nicht die Bayern oder Borussia Dortmund. Und 68% der Herbstmeister sind übrigens am Schluss dann auch deutscher Meister geworden. Also ganz gute Aussichten für den jüngsten Trainer der Liga und für den Geschäftsführer, den wir jetzt begrüßen. Hier ist Oliver Minzlaff. Du hast eigentlich einen wichtigen Termin, hast einen Zwischenstopp extra für uns eingelegt.
Einen kurzen, genau.
Einen kurzen, ja, immerhin. Ein Stündchen haben wir zusammen. Herzlichen Glückwunsch. Wie fühlt es sich an im Moment?
Ja, fühlt sich super an, wa?
Komm, wir schauen nochmal auf die Tabelle. Entschuldige, ja.
Genau, Tabelle kenne ich. War eine tolle Hinrunde. Und wir fühlen uns gut und gehen erholt jetzt mit einem guten Gefühl in die Pause.
Wir freuen uns auch alle, dass mal ein bisschen spannender ist, oder? Ja, muss man mal sagen. Gestern war ein kniffliges Spiel, muss man ganz ehrlich sagen. Wir schauen mal vielleicht auf den entscheidenden Treffer. Nicht das 3-1, sondern das 2-1 hier. Steht wunderbar frei, ne?
Absolut, macht er toll. Patrick Schick ist ein Spieler, den wir ausgeliehen haben, der viel Freude macht. War am Anfang ein bisschen verletzt. Jetzt ist er drin, schießt entscheidende und wichtige Tore. Und ja, es war ein schwieriges Spiel, das wussten wir. Augsburg hat natürlich auch eine tolle Serie hingelegt. Ja. Aber das zeichnet uns aus, dass wir auch jetzt in dieser Saison auch diese schwierigen Spiele dann noch drehen und gewinnen.
Jetzt kommt die einfachste Frage. Warum werdet ihr Meister?
Aber wir beschäftigen uns ja nicht mit dem Meister, sondern wir haben gesagt, wir wollen in die Champions League. Das ist schon ambitioniert für einen Club, der erst das vierte Jahr in der Bundesliga spielt. Das war unser Ziel und das heißt 1-4. Und wenn es dann am Ende 1 ist und Champions League, dann nehmen wir das auch mit.
Wunderbar. Unsere beiden Gäste heute Morgen. Einer der erfolgreichsten Trainer der Bundesliga ist da. Christoph Daum.
Guten Abend.
Einer der erfolgreichsten Comedian und Moderatoren, Oliver Pocher.
Moin.
Einer der erfolgreichsten freien Journalisten, unser Mann im Westen, Oliver Müller.
Moin.
Einer der erfolgreichsten Bundesliga-Spieler, 284 hat er gemacht, 57 Tore, Mike Hanke. Und der Chefreporter vom Kicker, Carlo Wild. Und dazu natürlich unser Sport1-Experte, ganz herzlich willkommen, Marcel Reif. Und eins darf nicht fehlen, wie jeden Sonntag. Olli kann gleich schon mal eins nehmen, ist alkoholfrei, ne? Also eine kleine Erfrischung. Von daher kann ich nur empfehlen. Und damit begrüße ich auch ganz herzlich Ruth. Schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen, freuen wir sehr. Ist ja sozusagen unsere Weihnachtssendung. Und die Leipziger, die feiern in jedem Fall fröhliche Weihnachten. Also sie haben zum ersten Mal die Herbstmeisterschaft geholt und überwintern ja auch in der Champions League und im Pokal. Das können sie jetzt zum Jahresausklang alles genießen. 37 Punkte auf dem Bundesliga-Konto, 48 Tore. Sie haben also in jedem Saisonspiel getroffen. Die spannende Frage, mit der wir uns natürlich schon beschäftigen, ist, wird der Herbstmeister Leipzig auch deutscher Meister? Sie kennen die Nummer, rufen Sie wieder an, 01 379 011 011, das ist die Nummer zum Dopafon. Und Sie können natürlich online wieder abstimmen auf sport1.de und in der App, da ist unser Live-Voting online gestellt. Und wir haben heute so eine Riesenrunde, da kann es natürlich passieren, dass uns mal eine Phrase durchrutscht, dass uns irgendeine nicht auffällt. Und deswegen, liebe Zuschauer, Sie sind heute wieder unsere Phrasenpolizei, also Hashtag Phrasenpolizei. Und dann, es ist ja Weihnachten, also soll auch das Phrasenschwein gefüttert werden. Dankeschön.
Die Phrasenpolizei, nicht der Phrasenweihnachtsmann. 4 Jahre seid ihr erst in der Bundesliga, das muss man ja auch noch mal sagen. Und schon zum ersten Mal Herbstmeister. Die letzten 10 Jahre waren es entweder immer die Bayern oder die Dortmunder. Also eine tolle Vorrunde von RB Leipzig.
Leipzigs Erfolg kommt nicht von ungefähr. Der Verein hat eine klare Philosophie, eine klare Identität. Leipzig kauft keine Stars, sondern macht sie. Und Nagelsmann perfektioniert das, was Rangnick aufgebaut hat. Leipzigs Erfolg ist auf dem Reißbrett geplant worden. Die Sachsen pressen hoch, schalten schnell um und sind systemvariabel. In den letzten 8 Spielen holten die Leipziger 22 von möglichen 24 Punkten und schossen immer Minimum 3 Tore. Neuer Rekord.
Das zeugt von einer sehr, sehr guten Siegermentalität und einer guten Gier.
Leipzig setzt neue Maßstäbe. RB lief gegen Augsburg mit der jüngsten Startelf dieser Saison auf. RB hat die jüngste Mannschaft dieser Saison und RB hat den jüngsten Trainer dieser Saison. Wir meinen, dieser Herbstmeister wird sogar noch besser.
Was macht der Moment so viel besser als die anderen?
Ich weiß nicht, was wir besser als die anderen machen. Ich kann sagen, was wir gut machen. Und Julian hat unser Spiel weiterentwickelt. Er hat eine tolle Mannschaft von Ralf Rangnick übernommen, die insbesondere natürlich auch gegen den Ball schon sehr, sehr gut war. Und Julian bringt Elemente dazu, die Mannschaft einfach besser machen. Also auch das Spiel mit dem Ball.
Was sind das für?
Ja, genau, das Spiel mit dem Ball. Wir schaffen es, dann auch gegen tiefstehende Gegner letztendlich Lösungen zu finden. Das waren zum Teil Spiele, wo wir in den vergangenen Saisons dann oft einen Unentschieden gespielt haben oder möglicherweise auch verloren haben. Und wir haben jetzt gegen all die Mannschaften, die unten stehen und tief stehen, die uns in der Regel auch immer sehr wehgetan haben, haben wir gepunktet oder auch gewonnen. Und diese Weiterentwicklung der einzelnen Spieler, aber auch der gesamten Spielphilosophie ist etwas, was sich dann jetzt in dieser Hinrunde ausgezeichnet hat.
Wir haben ja gerade behauptet, ihr werdet noch besser. Was glaubst du, wie viel Prozent kann man das so sagen? Ist da noch drin?
Ja, das ist ja immer schwer vorherzusagen. Ne? Das hängt ja auch davon ab, dass sich erstmal keiner verletzt, dass die Mannschaft dann so intakt jetzt auch in der Rückrunde zusammenbleibt. Aber unsere Philosophie ist ja, mit ganz jungen, hochtalentierten Spielern zu arbeiten. Und diesen Weg sind wir konsequent weitergegangen. Und das sagt das ja schon. Junge, hochtalentierte Spieler entwickeln sich tagtäglich weiter. Und daher sind wir davon überzeugt, und Timo hat es ja gestern auch gesagt, dass da noch Potenziale stecken, die wir noch auch in der Rückrunde rausholen wollen. Und wenn alle konzentriert und fokussiert bleiben, dann wird uns das auch gelingen.
Wie gut tut es euch, dass ihr auch schon länger zusammen seid oder ein Großteil der Mannschaft?
Ja, absolut. Die Mannschaft ist zusammengespielt und Julian kam ja jetzt nicht mit einer komplett anderen Philosophie als Ralf Rangnick, sondern wir haben ja Julian auch ausgesucht, weil ihm die Elemente, die uns ausgezeichnet haben, nämlich dieses aggressive Spiel auch gegen den Ball, ihm natürlich auch passen und auch in seine Philosophie passen. Und diese Mannschaft, die natürlich jetzt über viele Jahre zusammengewachsen ist, die spielt einen tollen Fußball. Und wenn sie dann noch weiterentwickelt wird, wenn neue Impulse kommen, dann ist das eine logische Konsequenz, dass wir den nächsten Schritt machen. Mhm.
Und Sie jammern nicht über die Dreifachbelastung, Christoph. Ist doch schon mal schön. Was machen Sie besser aus deiner Sicht? Oder was machen Sie besonders gut?
Ja, ein ganz wichtiger Aspekt, der in der gesamten Bundesliga zu kurz kommt, wurde eben erwähnt. Nämlich, Sie betreiben auch ein Trainer-Scouting. Scouting wird bisher eigentlich nur mal auf die Spieler reduziert. Und dann kommen wir in so Situationen rein, wo dann ein Verein sagt, ja, was soll man denn jetzt machen? Ist ja gar keiner richtig auf den Markt. Da würde ich mir wünschen, dass auch die Vereine rechtzeitig ein ganz klares Anforderungsprofil an den Trainer stellen und auch rechtzeitig, bevor auch ein Vertrag ausläuft oder es kann ja auch mal wieder eine Entwicklung eintreten, die den Zielen des Vereins entgegensteht, dass man dann entsprechend reagieren kann. Also ich kann sehr viele positive Dinge sagen. Nein, Leipzig füllt das, was sie als Schlagwort, als Zielsetzung vorgeben, mit Inhalten. Und dieses Trainerscouting, das war, ich habe vor der Saison gesagt, Julian Nagelsmann ist der beste Neuzugang, den Leipzig hat. Also ich kann eigentlich nur Komplimente machen, was dort alles richtig abläuft.
Mhm. Oliver, du hast ihn ja geholt. War schwer, von Leipzig zu überzeugen? Und wenn ja, wie schwer?
Nee, also wir haben uns natürlich dann irgendwann befasst, als Ralf Hasenhüttl gesagt hat, wenn wir nicht verlängern, dann möchte er nicht bleiben. Und dann am nächsten Tag war für mich klar, okay, wir müssen dringend einen neuen Trainer suchen. Und dann habe ich mit Julian Nagelsmann Kontakt aufgenommen, habe zum Ralf gesagt, das ist für mich und für uns der beste Trainer, den wir bekommen können. Und wir müssen alles versuchen. Und das haben wir dann getan, haben viele Gespräche geführt und haben ihm natürlich auch unsere Philosophie aufgezeigt und wo wir hinwollen mit dem Verein, dass wir nicht von heute auf morgen natürlich die Bäume ausreißen werden, aber dass wir, wenn wir kontinuierlich weiterarbeiten, dass wir mit einem hohen Tempo uns weiterentwickeln können. Und ich glaube, die Philosophie, der Verein, die Stadt, alles hat ihm dann gepasst und dann haben wir uns recht schnell geeinigt.
Mhm. Marcel, willst du das unterstreichen, was Christoph auch gesagt hat? Der wichtigste Neuzugang? Julian Nagelsmann?
Ja, naja, also Nagelsmann rumzukritteln ist, wird jetzt jedem hier schwerfallen, schätze ich mal. Nein, wir hatten noch vorhin war eine Dachzeile, Leipzigs Erfolg ist auf dem Reißbrett entstanden. Das klingt so negativ. Also das heißt doch, übersetzt, jemand hat die finanziellen Mittel und hat den Sachverstand und macht mit dem Geld die richtigen Dinge. So. Das ist ein Vorwurf, mit dem, denke ich, kann man sehr gut leben. Das hat alles einen Plan, das hat eine Überlegung, das ist nicht von irgendwelchem Aktionismus getrieben. Natürlich ist das auch ein Plus für dich selber, wenn du immer darauf hinweisen kannst, wir sind ja seit 4 Jahren da und wir... Niemand läuft rum und sagt, aber jetzt müsst ihr, aber jetzt müsst ihr. Ihr müsst gar nichts, ihr müsst nur euren Job machen und den machen sie fantastisch.
Christoph?
Ja, ich würde noch... Ich würde noch mit anmerken, dass das, was Marcel eben gesagt hat, ganz wichtig ist, nämlich Kompetenz. Das heißt auch, Reißbrett bedeutet ja auch, dass du in vielen Bereichen eine Kompetenz brauchst, die eigentlich von Ralf Rangnick aufgebaut worden ist. Das Fundament ist von Ralf Rangnick gelegt worden. Es sind sehr viele Schlüsselpositionen mit wirklich kompetenten Leuten besetzt worden. Und dann kommt das Kriterium Kontinuität hinzu. Das heißt also, dass man dort auch, soweit wie es im Fußball möglich ist, mittelfristig, vielleicht sogar langfristig plant. Das sind eigentlich für mich alles Kriterien, wo ich sage, der Erfolg ist bis zu einem gewissen Grad planbar. Und der Beleg ist da für mich RB Leipzig.
Würde ich gerade sagen, es geht ja auch nicht nur um Julian Nagelsmann. Also ich würde die These unterschreiben. Er ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor, weil er natürlich dieses Spiel von RB Leipzig, wie Oliver Minzlaff das hier auch eben skizziert hat, weiterentwickelt, auf eine andere Ebene hebt. Finde ich schon beeindruckend teilweise, wie ihm das gelingt. Also er hat nicht nur, sagen wir mal, ein fachliches Wissen, sondern auch eine hohe Kompetenz dabei, sein Wissen zu vermitteln. Dass es scheinbar reibungslos funktioniert, auch mehrfach während der Spiele teilweise das System zu wechseln. Trainerscouting, auch ein wichtiger Punkt, muss natürlich auch dann immer vom Zeitpunkt passen. Also man kann auch an einem Trainer interessiert sein, wenn man jetzt nicht gerade in der Lage ist, ihn auch zu verpflichten. Das passte vom Zeitpunkt her. Und es ist strukturell eine gute Arbeit geleistet worden. Man sieht ja auch, es gibt viele Vereine, die jetzt auch einzelne Elemente davon kopieren. Es gibt eine intensive Betreuung von Spielern, gerade auch von ausländischen Spielern. Der Jochen Schneider, ich glaube, maßgeblich auch mit da verantwortlich, dass das in Leipzig gut funktioniert hat, versucht jetzt Ähnliches auf Schalke. Also das ist schon prägend, was RB Leipzig in den letzten Jahren gemacht hat.
Aber die Sachen kann man ja planen, Carlo, dann, oder?
Das ist ja richtig. Ja, schon. Ich finde, was ganz wichtig ist, was nicht so gesagt wurde bisher, die Emotion, die Nagelsmann vermittelt. Wenn Sie gerade gesagt haben, 4. Platz Champions League nehmen wir auch mit. Ich glaube, da haben Sie mit Herrn Nagelsmann ein leichtes Problem, weil der will Meister werden. Das sieht man und das lebt er vor und das trägt er auf diese Mannschaft. Und das spürt man auch bei dieser Mannschaft, dass sie Rückstände aufholt, mittlerweile noch und nöcher. Das zeigt einfach, dass die Jungs wollen, die sind heiß. Und ich glaube nicht, dass der Herbstmeister Nagelsmann am Schluss mit Platz 4 zufrieden sein wird.
Ich habe nicht gesagt, dass wir dann zufrieden sind. Wenn du jetzt auf 1 stehst, dann willst du den Platz natürlich verteidigen. Ich habe gesagt, vor der Saison war unser Ziel, unter die ersten 4 zu kommen. Und dann habe ich gesagt, wenn wir dann am Ende unter den ersten 4 landen, dann haben wir sicherlich mal unser Ziel erreicht. Jetzt haben wir eine fantastische Hinrunde gespielt, auch ein Stück weit besser, als wir erwartet haben. So, und jetzt gilt es natürlich, konzentriert in die Rückrunde zu starten. Und wenn wir dann da weitermachen, wo wir aufgehört haben, dann können wir sicherlich noch mehr erreichen als Platz
4. Du hast Carlo nicht ganz richtig verstanden. Er wollte einfach nur, dass du sagst, wir werden deutscher Meister. Mhm. Das ist so einfach hier.
Ja, das war der Steilpass.
Nein, ich weiß nur, wie wir hier, weil ein Satz, wie wir hier saßen und der Riese, also Rangnick bleibt. Und jetzt kommt Nagelsmann. Oh, 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 wie wird das funktionieren? Was hat denn Mitzlatter noch zu sagen? Wer hat denn was zu sagen?
Ja.
Davon hörst du nichts. Es ist alles geregelt. Jeder weiß, wo sein Job ist. Jeder macht sein Ding. Das garantiert dir keine Meisterschaft, aber ich sage immer andersrum, garantiere ich dir, wenn ich das alles höre, wie viele Probleme es intern gibt, das garantiert dir, dass du nie Meister wirst. Also da bin ich relativ sicher.
Was hat er denn zu sagen?
Na, also offensichtlich ausreichend, dass er zufrieden ist und die Ergebnisse stimmen. Und vielmehr, musst du nicht haben.
Gut, wir haben ja immer gesagt, wir leben ja bei uns nicht in Organigramm, sondern wir arbeiten in einem Team und versuchen das auch gemeinsam dann zu lösen und vor allem aber auch Ruhe auszustrahlen. Und natürlich gab es mit Ralf und das gibt es auch mit Markus Krösche, gibt es immer Diskussionsthemen, wo wir sicherlich Anfang des Meetings nicht einer Meinung sind. Und für uns ist immer wichtig, dass wir dann irgendwann aufstehen, ob das dann, ob wir nochmal eine Nacht drüber schlafen oder zwei Nächte, aber dass wir dann eine gemeinsame Entscheidung treffen und dann auch hinter dieser gemeinsamen Entscheidung stehen. Und da muss immer jeder mal auch einen Kompromiss eingehen oder einen Konsens eingehen. Und ich glaube, dass das extremst wichtig ist in diesem brutalen Tagesgeschäft Fußball, dass du im Verein Ruhe hast. Und auch jetzt läuft's, dann ist es sowieso einfach. Aber das gilt natürlich auch für Phasen, in denen es nicht läuft. Und wenn du das versuchst, die Politik aus dem eigenen Club rauszuhalten und wirklich Ruhe zu bewahren, dann glaube ich, kann man schon einen Fußballclub, wenn man ihn vernünftig plant, auch erfolgreich führen.
Mike, der Fußball, den Sie spielen, der ist auch wunderbar, ne? Schießen Tore ohne Ende.
Ja, das Besondere ist natürlich, dass Sie als Philosophie ausgegeben haben, ja, ganz hoch zu pressen, ganz hoch den Ball zu gewinnen und innerhalb von 12 Sekunden zum Torabschluss zu kommen.
Woher weißt du die 12 Sekunden?
Ah, ich habe mich ein bisschen informiert.
Ja.
Und das ist das Spezielle an RB Leipzig. Und ich glaube, was noch spezieller ist, Julian Nagelsmann ist 32 Jahre alt. Also es gibt einen Spieler, der älter ist als er in der Mannschaft. Und der Rest ist jünger. Und ich glaube, zum Teil tickt er auch wie die Spieler, hat selber Fußball gespielt und kann gut mit ihnen mitfühlen und in den Köpfen reinschauen, was mit ihnen los ist.
Stimmt das mit den 12 Sekunden?
Wir schaffen es nicht immer ganz. Ne? Gestern hat es ein bisschen länger gedauert als 12 Sekunden. Wir hatten dann viele Balleroberungen und haben auch schnell umgeschaltet, aber hat es dann doch ein bisschen gebraucht, bis dann das Erlösende zumindest mal 1-1 gefallen ist. Aber ja, wir versuchen natürlich dieses Umschaltspiel immer wieder umzusetzen, weil uns das natürlich auch ausmacht. Und das hat uns auch schon ausgemacht zu Ralf Hasenhüttl und Ralf Rangnick-Zeiten. Ne?
Am Anfang, das Projekt Leipzig wurde ja kritisch beäugt. Siehst du da einen Trend, der sich ins Positive entwickelt? Also Sympathiewerte steigen?
Also ich persönlich finde es jetzt sowieso schon mal gar nicht so schlimm, dass wenn jemand Geld investiert und es gut macht und erfolgreich ist, dann muss man das auch anerkennen. Aber ich habe auch das Gefühl, dass es auch mittlerweile in den Stadien nicht mehr so extrem ist, dass diese Hetzbanner sind oder dass man so anti-RB Leipzig ist, weil die meisten Vereine, jeder Traditionsverein hat ja dieselben Chancen, das auch zu machen. Und wenn sie die Chance nicht nutzen, dann ist das halt deren Problem. Aber ich glaube, da wird sich eher auf andere Sachen und Themen konzentriert, als jetzt, dass man den Sponsor jetzt beschimpft. So sehe ich das. Ich weiß nicht, du bist ja öfter am Stadion
dabei. Dietmar Hopp, Hoffenheim, ne, am Wochenende. Also ja, aber Themen sind noch aktuell.
Unbelehrbarkeit.
Das ist ja Dortmund. Das ist ein anderes Thema. Ist auch, finde ich, auch da auch richtig, nicht, dass man da mal einen Fanausschluss auch mal dann durchzieht, weil wenn man es einfach nicht kapiert, dann das war jetzt so oft, dann muss man einfach auch mal sagen, dann gibt es jetzt erstmal die nächsten Jahre keine Auswärtsfenster. Ist schade, aber ist dann halt so. Ist aber ein anderes Thema, hat er nichts mit zu tun.
Nein, und der Rest hat ja auch begriffen, dass ihr nicht durch die Gegend fahrt mit dem großen Scheck und den anderen Clubs Spieler wegkauft, sondern da kommen Namen, die muss ich immer erstmal nachlesen, nochmal und nochmal, wie kommt ihr auf den jetzt?
Und wichtig ist auch, dass die Region das annimmt und das ist ja, glaube ich, ein ganz
entscheidender Punkt.
Das ist ja total wichtig.
Für uns, wir beschäftigen uns mit den Klischees, die es ja so gar nicht mehr gibt, auch nicht mehr. Ne? Dass es am Anfang natürlich, dass es da ein Stück weit Widerstand gab und dass der Deutsche ja per se erstmal für alles dafür ist, dass er dagegen ist. Alles, was neu ist, ist schon mal schlecht. Ja, aber wenn wir, und lassen wir mal die ganzen Umfragewerte weg, die zeigen, dass wir einer der beliebtesten Fußballclubs deutschlandweit sind, sehen wir einfach die die Region, wie sie hinter diesem Verein steht, die Stadien, die wir füllen. Wir sind nahezu bei jedem Spiel ausverkauft. Auch ein Spiel wie Augsburg, die dann leider natürlich nicht mit vielen Auswärtsfans anreisen, kriegen wir nahezu ausverkauft. Und das zeigt uns, dass dieser Club in dieser Kürze der Zeit angekommen ist, dass die Menschen sich freuen, tollen Fußball, attraktiven Fußball zu sehen. Und alles andere, weil du gerade sagst, Dortmund, das interessiert uns dann ja nicht. Oder die Vorfälle mit Hoffenheim, doch, die müssen eigentlich jeden in der Bundesliga interessieren, weil sie natürlich halt da auch nichts verloren haben. Und wir greifen da gnadenlos durch. Wir hatten auch in Paderborn eine Pyro-Geschichte. Dann kriegen die Leute dann halt von uns Hausverbot. Und dann versuchen wir da natürlich auch ein Stadionverbot zu bewirken, weil das einfach im Stadion nichts verloren hat. Wir wollen attraktiven, schönen Fußball sehen. Wir wollen, dass Familien ins Stadion kommen können und dass die halt auch friedlich, fröhlich dann auch wieder nach Hause gehen können.
Also es gibt ja zwei Ansatzpunkte, oder es gab, muss man besser sagen, so wie sich das entwickelt hat in Leipzig, es gab zwei Ansatzpunkte für die Kritik. Ich glaube, der eine Ansatzpunkt, dass Leute grundsätzlich ein Problem haben mit der Finanzierung dieses Vereins, dass Traditionalisten sich lieber einen Traditionsverein wünschen, diese Leute wird man nicht überzeugen sollen. Ich bin auch der Meinung, diese Meinung zu haben, so oder so, ist legitim, das muss man aushalten, und ich finde, das muss auch RB Leipzig aushalten.
Aber es wurde auch gerade gesagt, in 100 Jahren ist RB Leipzig ein Traditionsverein.
Ja, aber ich fürchte, dann lebe ich nicht mehr.
Und, wir alle nicht.
Ja. Nein, wir alle nicht. Nur es gibt natürlich...
Macht kein Blödsinn,
ja. Ja, aber es gibt natürlich, ja, wenn ich gesund lebe vielleicht, ja. Es gibt natürlich einen Unterschied zwischen beispielsweise Hoffenheim. Ich will jetzt nicht eingehen auf das, was diese Idioten da wieder veranstaltet haben. Das ist aufs Schärfste zu verurteilen. Und RB Leipzig. RB Leipzig ist natürlich mit der Zuschauerauslastung, mit dem Erfolg, mit der Platzierung in der Region, wo ja sonst nicht viel erstklassiger Fußball zu sehen war, ist es natürlich eine Bereicherung. Und ich denke auch, dass RB Leipzig damit auch durch die internationalen Spiele die Bundesliga sehr gut vertritt. Mhm. Unabhängig davon, wie man jetzt zu den Hintergründen dieses Modells dasteht. Und da sehe ich natürlich ein Problem dann bei Hoffenheim, wo, wenn da gegen einen, in Anführungsstrichen, Mittelklasse-Gegner gespielt wird, es stimmungsmäßig jetzt nicht besonders prickelnd ist. Solche Modelle mehrfach könnten der Bundesliga eventuell schaden. Bei RB Leipzig muss ich sagen, für die Außenwirkung, für die Strahlkraft ist das kein Schaden für die Liga, im Gegenteil.
Aber da haben viele auch schon versagt. Also Wolfsburg kriegt es nicht auf die Spur. Leverkusen genau dasselbe, ja. Die einen ähnlich attraktiven Fußball oft spielen. Die sind seit 30 Jahren dabei und irgendwie gefühlt sieht man ja auch an Einschaltquoten, interessiert es einfach deutlich nicht so viele Leute, als wenn Leipzig
spielt. Frag Olli doch mal, was macht ihr anders?
Gut, man muss fairerweise natürlich sagen, wenn wir jetzt Leverkusen und Hoffenheim vergleichen, dass wir natürlich mit Leipzig auch eine andere Stadt dahinter haben und natürlich
Standort.
Auch einen anderen Speckgürtel drumherum. Leipzig ist eine sportbegeisterte Stadt, die sich dann schon lange auch wieder nach Profifußball gesehnt hat. Also daher muss ich da sicherlich mal so eine kleine Lanze brechen für Wolfsburg, Leverkusen und Hoffenheim.
Gibt ja auch kaum was in der Nähe, ne? Also Berlin ist 2 Stunden entfernt und sonst ist da, na gut, Dresden ist auch ein Traditionsverein noch, ne?
Also. Ja, nochmal, also ich glaube A, dass wir die Menschen von vornherein mitgenommen haben. Das ist auch wichtig, dass wir ihnen den Weg aufgezeigt haben. Wir haben halt all die Klischees, die auch ihr ja diskutiert habt. Jetzt kauft RB Leipzig beim Aufstieg die Bundesliga zusammen. Dann haben wir die Bundesliga nicht zusammengekauft. Du sagst es gerade, es waren dann Spieler dabei. Da musste dann jeder immer noch mal nachgucken. Ich habe bei Ralf Rangnick auch oft gesagt, wo kommt der her? Welche Position? Aha. Und da sind, wenn ich überlege, was wir im zweiten Jahr in der zweiten Liga und im ersten Jahr in der ersten Liga für Spieler gekauft haben, da gibt es aber etliche, auch kleine Vereine, die diese Spieler auch alle hätten kaufen können. Und diesen Weg, ja, der Nachhaltigkeit mit einer klaren Philosophie, mit klaren Leitplanken, den haben wir halt auch transparent gemacht und haben die Leute auf diese Reise mitgenommen und haben einfach gesagt, ihr könnt natürlich schreiben und erzählen, was ihr wollt, aber das, was passiert hier, das könnt ihr euch in Leipzig anschauen. Und jetzt ist es mittlerweile so, dass natürlich die Menschen sagen, hey, wir müssen schon sagen, das, was dort passiert, ist attraktiver Fußball und es ist Stimmung im Stadion und es ist ein friedliches Zusammenkommen und keine Aggressivität, und das wird honoriert.
Außerdem habt ihr auch wirklich einen guten Kader, ne? Es kommen vielleicht noch neue, über Personalien reden wir gleich noch, da schwirren so Namen rum wie heißt er, Haaland?
Haaland.
Nübel könnte übrigens auch ein Thema sein. Laut unseren Informationen wird er nicht auf Schalke verlängern. Das wird Oliver freuen, da wird er gleich mehr zu sagen. Ein Spiel schauen wir auch noch mal rein von gestern. Und die Bosse sitzen immer zusammen mit Hansi Flick. Wie es geht, es weiter mit ihm beim FC Bayern. Das alles gleich bei uns am 4. April. Live aus dem Hildmannsfeld am Münchner Flughafen. Am 4. Advent, der Check 24, Doppelpass. Wir gehen mal ins Spiel rein. Gestern 3:1-Sieg gegen FC Augsburg. Und schauen auf das 1:1, Oliver. Weil das war ja nicht ganz unumstritten im Nachhinein. So, erst Ballverlust, dann Ballgewinn. Und dann? Das ist halt das, wo ihr immer gut nachsetzt. Kann man das so sagen?
Ja, absolut, klar. Conny dann am 16er holt sich den Ball wieder und das ist dann natürlich auch der Willen, dann das Tor zu machen. Ne?
Man muss war unter 12 Sekunden, ne? Das Tor.
Ach, jetzt bist du wieder bei den 12 Sekunden.
Ja, ja, genau.
Ist mitgestoppt.
So, und dann ging das dann los, ne? Hier, also. Augsburg war sauer, weil sie meinen, das hier wäre.
Ich finde, das oder sei ein Foul. Richtig, ne? Der Schiedsrichter ist gerade.
Aber genau, was sagst davor. Du? Was sagst du? Komm. Ist das ein Foul für dich?
Ich sag, das ist kein Foul. Also,
ist es vor allem klar, keine klare Fehlentscheidung?
Nee, ist keine, genau, das ist, ja, ist keine klare Fehlentscheidung. Und von daher ist es völlig in Ordnung, dass das Tor zählt.
Ich hätte gesagt, wenn er in der Situation direkt pfeift, dann hätte man sagen können, okay.
Ja. Dann ja.
Aber wenn du es dir nochmal so anschaust und mehrfach anschaust und dann natürlich auch siehst, was ist das Resultat, es geht jetzt hier um Tor oder nicht Tor, hätte ich das auch eher als nicht faul.
Der Kölner Keller schreitet ja auch dann nur ein, wenn es eine klare Fehlentscheidung ist.
Es war übrigens bemerkenswert, es war übrigens bemerkenswert, dass der Augsburger Trainer Schmidt gesagt hat, ihn hat nicht das Foul oder das Nicht-Foul geärgert, sondern der Ballverlust, den der Augsburger Spieler anschließend hatte, fand ich im Gegensatz zu seinen Spielern sehr anständig und sehr
schön. Ja, das war vielleicht anständig, aber die Spieler bzw. Florian Niederlechner, der hat das ganz, ganz anders gesehen.
Ich muss ehrlich sagen, für was wir einen Videoschiedsrichter haben, für was der erfunden worden ist, verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Also ich weiß nicht, was die da gemacht haben, weil es war ein klares Foul, es war keine Unterbrechung dazwischen. Darum muss er sich das, er hat sich das angeschaut, aber ich weiß nicht, wo er hingeschaut hat, weil es war ein klares Foul, sieht man ja ganz deutlich. Und dann muss er es einfach zurücknehmen, das Tor. Also, klar, Leipzig hat verdient gewonnen, es soll ja keine Ausrede sein, aber es war ein wichtiger Treffer für Leipzig und ja, absolut bitter für uns.
Was hat denn der Schiedsrichter gesagt?
Ich habe nur gehört, wie er am Mikro gesagt hat, sie haben irgendwie keine Bilder zu dieser Szene. Ich weiß nicht, ob sie noch, noch Bilder dazu bekommen haben, aber wenn man das sieht, also ich kann ja gar nicht verstehen, warum die keine Bilder hat.
Ja. Ich kann ihm mehrere Fragen beantworten. Erstmal den Videobeweis gibt es dafür, dass die Spieler mal 2 Minuten durchatmen können. Das war gestern auch wieder der Fall, mehrfach, dass dann einfach mal 2 Minuten mindestens, also mittlerweile stehen ja alle am Kreis und wissen ja gar nicht, war es jetzt ein Tor oder nicht und es wird die ganze Zeit kommuniziert. Natürlich hat er die Bilder gesehen, aber gut, da werden wir...
Aber ich glaube, er ist nicht rausgegangen, ne?
Nee, nein, die gehen mittlerweile gar nicht mehr raus. Also ich weiß auch nicht, wenn die da stehen, hat man immer das Gefühl, die haben kein Handynetz oder irgendwas läuft falsch, weil es dauert mittlerweile so ewig lange, bis jedes Tor überprüft wurde und auch bei der Szene, niemand wusste ja, welche Szene überhaupt jetzt genau sich angeschaut wurde.
Der Empfang ist teilweise schlecht, weil es im Kölner Dom im Keller ist.
Ja. Und da ist es dann schwer.
Ich weiß. Das ist ja das Schlimme, was man sich
teilweise denkt. Letztes Mal haben wir gehört, dass es bei RTL ist. Jetzt ist es im Kölner Dom, haben wir schon wieder verlegt.
Nein, sie sitzen ehrlich gesagt bei RTL im Gebäude, um es genau zu nehmen. Das ist das Schlimme.
Ja.
Ja, da ist also auch, ist auch gar kein Keller richtig, also das muss ich auch noch mal sagen. Was da sind richtig Fenster und man kann da rausgucken und reingehen, das ist fantastisch.
Nein, du siehst doch, dass der Schiedsrichter die Szene nicht sieht. Er dreht sich doch gerade in dem Ball wegspielt, weil er merkt, er ist da, wo der Ball jetzt hinkommen könnte. Das Missliche an der Geschichte ist doch, wann setzt du die Marke. Also danach war noch so viel Zeit zu verteidigen, da wurde danach nochmal ein Ball verloren. Also irgendwann musst du dann sagen, pass auf, die Szene, ja, war ein Foul. Für mich war ein klares Foul, aber das ist so lang her und das ist für die Entstehung des Tores am Ende dann nicht ursächlich entscheidend. Insofern glaube ich, Niederlechner, das tut immer besonders weh, wenn du betroffen bist auf der falschen Seite. Ich glaube, das kann man so
gerade nach dem Spiel,
akzeptieren.
Ne?
Das macht den Videoschiedsrichter nicht an aber der Stelle war, nicht über.
Naja, aber hatte schon, sagen wir mal, das Tor, um es vorsichtig auszudrücken, begünstigt, weil es war die Balleroberung.
Das war die erste Balleroberung. Und danach gab es ja noch eine Balleroberung.
Also der wäre es ja dann nicht mehr gekommen.
Irgendwann, wir können nicht ins Wintertrainingslager zurückgehen. Ja. Also irgendwo musst du dann sagen, pass auf, hier also gab es noch genug Möglichkeiten zu verteidigen.
Zu eurer Freude, wir kommen am Ende der Sendung nochmal auf solche Szenen zurück.
Mit großem Vergnügen. Weil
haben da auch noch eine Stoppuhr und so weiter. Yes. Alles wunderbar. Jetzt reden wir erstmal über Personalien bei RB Leipzig. Ruth. Zum Beispiel,
also erstmal wollte ich euch gerne zur Frage der Woche, weil ich das hier verfolgt habe, wie unsere Zuschauer dazu stehen, gerne noch ein paar Tweets vortragen. Also selbst die Fans, die es normalerweise nicht mit RB halten, erkennen an, dass sie wirklich einen guten Fußball spielen. Man muss zugeben, dass Leipzig aktuell den attraktivsten und konstantesten Fußball spielt. Von daher sind sie meines Erachtens der Favorit auf den Titel. Entscheidend wird sein, wie sie aus der Winterpause kommen, sagt Sebastian. Und Max meint auch als Bayern-Fan, würde ich es den Leipzigern mal gönnen, das überrascht mich dann doch etwas, fürchte aber, dass die in der Rückrunde noch mal einbrechen. Dann schauen wir gerne mal auf unsere Frage der Woche, aktualisieren das mal kurz und ich kann Ihnen zeigen, 63% glauben nicht daran, dass der Herbstmeister dann tatsächlich auch der Meister der Saison wird. Und was das Thema Sympathie betrifft, meint Felix, fußballerisch super attraktiv, muss man anerkennen, aber sympathisch macht es den Verein trotzdem nicht. Also Sympathiewerte kann man definitiv noch ein bisschen sammeln. Zum Personal. Da sind wir hier gelandet, beim FC Schalke 04. Denn der Kapitän Alexander Nübel wird seinen Vertrag nicht verlängern. Er verlässt den FC Schalke 04 zum Saisonende. War ja viel mit den Bayern im Gespräch. Aber wäre natürlich jetzt auch eine interessante Personalie für RB Leipzig. Wie sieht es denn da aus?
Das doch mal. Ja, warte, er antwortet ja sofort.
Ja, wir haben ja mit Pete Gulaschi gerade erst verlängert. Der letzte.
Den kannst du aber nicht mehr zugucken.
Der letzte
das ist
Saison.
Ja so schlecht.
Der letzte Saison der beste Torhüter in der Liga war. Und,
er meint es auch ironisch, denke ich.
Und
das habe ich nicht verstanden.
Wir fühlen uns, ich auch nicht.
Ich auch nicht.
War das jetzt ironisch oder nicht?
Nee.
Ach so, der wird nicht schlecht.
Du kapierst das hier gar nicht. Das ist, der fand den wirklich schlecht.
Das ist doch offenbar der Punkt. Dem Nübel musst du doch wünschen, dass er spielt. Also in dem Alter, wenn der nicht spielt, das verstehe ich die Welt nicht mehr. Wenn der sagt, ich setze mich irgendwo hinter Neuer die nächsten 2 Jahre hin und mache dann mal irgendwann mal irgendwo meinem Kick gegen einen Brauereigewinner ein Spiel. Oder bei euch, dass man sagt, der Gulaschi ist, weiß ich, zu. Der ist doch gut, der ist doch ein prima Torhüter. Deswegen.
So, jetzt nimm den doch mal.
Als Nummer 2, aber.
Nein, wir sind gut aufgestellt. Also, das ist jetzt mal keine Position, mit der wir uns beschäftigen.
Heißt, der wechselt. Gut.
Aber nicht zu Leipzig, ne?
Genau. Ich halte dich nicht für unrealistisch.
Aber es wär ja eigentlich euer Beuteschema, ne? So.
Er ist ein toller Torhüter, aber nochmal, auf der Position haben wir überhaupt keinen Bedarf und wir beschäftigen uns eher dann da, wo dann irgendwann mal Bedarf
ist. Also die Torhüter dürfen ruhig ein bisschen älter sein.
Aber zurzeit habt ihr auf keiner Position Bedarf.
Siehst du, deswegen müssen wir ja gar nicht viel machen. Deswegen freue ich mich gleich auf den Weihnachtsurlaub.
Habt ihr eine Kaufoption für den Schick?
Haben wir ja.
Zu Nübel auch die Position.
Ja, du musst weiterfragen, wie viel?
Nein, zu Haaland kommen wir ja, nur.
Er muss gleich weg.
Christoph möchte noch was sagen.
Ja, es gibt nur noch eine andere Alternative, dass ein Verein Nübel kauft und lässt ihn 2 Jahre bei Schalke spielen. Also nur als Alternative mal mit in den Raum geworfen. Es muss ja nicht. Ja.
Ist eine gute Idee, die nehme ich mal mit.
Ja.
Doch kein Weihnachtsurlaub oder was?
Auch gut.
Das kann ich auch gar nicht. Also momentan kein Thema, haben wir verstanden. Und Orland, was ist mit dem? Das wäre ja die. Wäre ja einfach, ihn zu bekommen wahrscheinlich, oder?
Nee, ist nicht einfach, ne? Weil das Man United, Juventus, Borussia Dortmund, sind ja ein paar andere Vereine auch noch
aber dran. Aber er ist ja in Salzburg, ne?
Ist ein Salzburger.
Ja. Die kennt er doch ganz gut, oder?
Die kennen wir, ja.
Ja.
Die kennen wir.
Macht das nicht einfacher?
Nee, das macht das nicht einfacher. Ne?
Weil am Ende ist ja auch so eine Wahrnehmung von uns.
Das ist ja dann auch wieder das gleiche Klischee, dass wir können alles kaufen und wir können uns alles holen und wir können alles machen. Können wir leider nicht, sonst wäre Haaland schon bei uns.
Ein Klischee ist natürlich nicht ganz, Oliver, weil ein paar Spieler habt ihr ja schon geholt von Salzburg. Also,
das ist schon richtig, aber selbstverständlich musst du die Spieler überzeugen. Ne? Wir wollten auch damals Hinteregger, der ist nicht zu uns gekommen. Also Sadio Mané hätte Ralf Rangnick gerne geholt, der ist nach Southampton gewechselt. Also es gibt auch schon den einen oder anderen Spieler, der sich dann für einen anderen Verein entschieden hat und nicht für RB Leipzig. Also da waren schon auch ein paar dabei, die in den vergangenen 3 Transfer-Sommerfenstern gewechselt sind, die bei uns auch ganz oben auf der Liste standen. Und Haaland kann ich sagen, ja, wir haben uns mit ihm getroffen. Wir haben Interesse an dem Spieler, großes Interesse. Aber,
was sagt er?
Ja, der hat sich das angehört, logischerweise. Und ist natürlich auch sehr offen jetzt für einen Wechsel. Er möchte dann auch spätestens im Sommer wechseln. Und wir können uns das vorstellen, aber natürlich hat unser Verein auch bestimmte Leitplanken und Grenzen. Und ich habe eben die Vereine gesagt, ja, die auch mit buhlen. Und das ist möglicherweise dann auch Gehaltsregionen, in die wir auch gar nicht mit vorstoßen
können. Ist er wirklich so teuer?
Je teuer ist, die Ablösesumme ist, ist noch überschaubar.
Die ist festgeschrieben, ne?
Gibt es eine festgeschriebene Ablösesumme.
Ja.
Und die ist noch überschaubar, aber das Paket besteht ja nicht nur aus Ablösesummen.
Aber mittlerweile könnte ich mir vorstellen, gibt es auch ein Problem, ihm eine Perspektive in Leipzig aufzuzeigen, wenn man so gut wie RB vorne in der Offensive besetzt ist, wenn die Kaufoption Sinn dann auch noch für Patrick Schick denkt. Ich glaube schon, dass ein junger Spieler in erster Linie interessiert sein wird, regelmäßig zu spielen. Natürlich nicht nur, aber es sollte mal, denke ich, das für seine Entwicklung das entscheidende Kriterium sein. Da könnte ich mir vorstellen, hätte möglicherweise der ein oder andere Verein etwas bessere kurzfristige Perspektiven für ihn, ja, zu bieten.
Klar, aber es ist ein junger Spieler, der sucht natürlich nicht nur eine kurzfristige Perspektive, sondern der will sich weiterentwickeln, und dass wir gerade diesen Typ Spieler weiterentwickeln und dass die bei uns natürlich Einsatzzeiten bekommen und dass sich am Ende auch Qualität durchsetzt, das ist auch klar. Also daher haben wir jetzt nicht das Gefühl, wir würden dann jetzt jemanden holen, wo wir dann gar nicht wissen, was wir mit dem anfangen sollen.
Dass sich Qualität durchsetzt, ist, glaube ich, Qualität durchsetzen musst du mal zahlen.
Hm. Oh, das
muss ja mal ein bisschen anfangen. Ist das aber vielleicht die Chance auch, die er noch hat? Du sagst, er muss halt spielen, er kann sich weiterentwickeln, wenn er jetzt zu ManU oder gleich in die Premier League geht. Dass es da vielleicht zu schwierig schon ist?
Ja, weiß ich nicht. Also, er hat natürlich fantastisch gespielt, auch in der Champions League Gruppenphase. Und Red Bull Salzburg hatte ja natürlich keine einfache Gruppenphase. Das muss man ja auch sagen. Mit Neapel und Liverpool und auch Genk. Und da musst du dann auch erstmal die Tore schießen, die er geschossen hat. Weil natürlich immer gesagt wird, ja, die österreichische Liga. Aber er hat es halt auch gezeigt, dass er es auf internationaler Bühne kann. Dennoch glaube ich, dass so ein junger Spieler noch viel Entwicklung gehen muss. Das war das gleiche Thema ja bei Timo Werner, wo ich immer gesagt habe, ich glaube, dass Timo Werner bei uns noch gut aufgehoben ist, weil er hier auch noch die nächsten Schritte gehen kann, bevor er dann zu einem absoluten Top-Club geht. Und solange wir einem Spieler eine Plattform bieten können, wo er sich weiterentwickelt, wollen wir die Spieler natürlich bei uns behalten. Und wenn ich über Haaland nachdenke, dann glaube ich, dass wir schon eine Plattform und ein Verein für den Spieler sind, wo er dann halt auch die nächsten Schritte gehen kann, um dann irgendwann in 2-3 Jahren vielleicht den richtig großen Schritt zu machen.
Weil du ihn angesprochen hast, wie schwierig wird es denn, Timo Werner zu halten?
Na, erstmal haben wir ihn ja. Ne?
Also. Das ist klar.
Und da wurde ja auch viel erzählt, dass er dann schon alles unterschrieben ist mit Bayern und, ne, wie oft ich das gehört habe. Und ganz sicher ist da schon alles in trockenen Tüchern. Ne? Und am Ende des Tages hat er bei uns verlängert, hat jetzt 18 Tore geschossen in der Hinrunde, einige Assists gemacht, spielt seine beste Saison bisher, fantastisch. Ja? Und er spürt ja, dass das hier auch der richtige Verein noch für ihn ist. Und dementsprechend bin ich tiefenentspannt, was die Personalie Timo Werner angeht. Genauso wie ich damals nicht tiefenentspannt, aber entspannt war, dass er
Timo Werner ist, ja, gerade gegen Dortmund, ja, hat er in der ersten Halbzeit 3 Ballkontakte gehabt.
Ja, war nicht zu sehen, ne?
War null zu sehen, aber er ist brutal im Abschluss. Ja. Er hat eine so unfassbare Abschlussstärke. Ja, wenn der leider vorm Tor ist, macht den rein.
So eine Rakete wie du früher auf
dem Platz,
muss man echt sagen. So, wir sprechen sofort weiter über RB Leipzig und auch über die Zukunft von Timo Werner nach nur einem Spot.
Ja, selbstverständlich. Nicht für die Presse.
Das Foto für die Presse machen wir alle.
Ja, nächste Woche wäre noch zu.
Vivo Raiola, das ist mir Spaß.
Oh ja.
Ist.
So, weiter geht's. Carlo, du warst. Olli hat es ja gerade mal angedeutet. Alle haben gedacht, Timo Werner geht zu den Bayern. Dann hat es doch nicht geklappt. Nachvollziehbar für dich?
Dass es nicht geklappt hat.
Ja?
Ja, die Bayern werden sich heute schon die Frage stellen. Die haben die ganze Zeit überlegt, wo er denn spielen könnte. Und wo er spielen kann, das zeigt er in Leipzig ganz gut. Also, Nagelsmann hat ihn ja auch ein bisschen verändert jetzt. Und das war optimal. Nummer. Und dass die Sache Bayern München, Werner, super heiß war, das wissen Sie genauso gut wie ich, ob es unterschrieben war oder nicht, da können wir wahrscheinlich auch diskutieren, aber die Bayern haben zurückgezogen und es war wunderbar für RB Leipzig und jetzt schießt er halt für euch die Tore, macht die Bundesliga umso spannender, finde ich gute Nummer. Und wenn Sie Schick und Haaland, gerade wenn wir gesprochen haben, wenn Sie da die Auswahl haben zwischen zwei solchen Leuten, dann muss ich sagen, dann haben sie ein schönes Luxusproblem. Das ist wunderbar für Leipzig, weil Schick war vor 2 Jahren auch mal in München im Gespräch, aber der wollte da nicht, weil er gesagt hat, Lewandowski, da komme ich eh nicht dran.
Das Problem, was wir heute natürlich auch sehr oft haben in solchen Situationen, ist wirklich, wie plant man Karriere? Und bei dieser Karriereplanung sprechen leider die Berater oft ein Wort rein finanziell mit. Die Familie spielt oft auch da mit hinein. Und ich finde das sehr, sehr gut, wie es eben RB Leipzig gelingt, dort wirklich die Karriereplanung für einen jungen Spieler in den Mittelpunkt zu stellen. Das ist bei Timo Werner voll aufgegangen. Der hat wirklich regelmäßig gespielt, hat sich verbessert und hat sicherlich noch Steigerungspotenzial. Und beim Haaland sehe ich das genauso. Wenn jetzt ein Raiola da mit dran ist und er hat natürlich die Kontakte zu allen Top-Clubs der Premier League, da werden natürlich ganz andere Zahlen aufgerufen, als sich das RB Leipzig vorstellt. Und da wünsche ich mir nur, dass wirklich die Verantwortlichen auch die Karriereplanung des Spielers in den Mittelpunkt stellen und nicht in diesem Alter den Verdienst.
Ja, zu spät, der Zug ist leider abgefahren. Aber das sieht man ja alleine daran, dass der eine gute Hinrunde in der Champions League spielt, dass alle total heiß drauf sind und da jetzt Summen gehandelt werden. Also ich glaube, richtig wäre der Schritt entweder Leipzig oder auch sowas wie Dortmund wäre sicherlich interessant, aber in dem Moment, wo du dann solche Berater drauf hast, der versucht natürlich das Bestmöglichste jetzt
rauszuholen. Bei ihm kommt noch was dazu, der Solskjaer war sein Trainer in Mulde, also ein Jugendtrainer. Und der ist Manchester United. Und Manchester United nimmt alles, um endlich wieder da auch nur halbwegs hinzukommen, wo sie sich selber sehen. Die sind eben nichts. Niemand redet von mir, außer das große Elend bei United. So, nur für ihn wäre es ganz sicher dramatisch falsch, dahin zu gehen, weil alle möchten, dass er dann United hochbringt, alleine. Und das in dem Alter in der Premier League. Also das wäre ein absurder Schritt. Ja. Nur wenn die richtig hinlangen und der Solskjaer sagt, komm, du bist mein Messias.
Da kann er nichts machen.
Ich glaube, dass er zu Borussia Dortmund geht. Weil Dortmund einfach so einen Spielertyp nicht hat. Die brauchen den und werden alles dafür geben, dass sie den bekommen.
Also das ganz bestimmt, nur es ist nicht ganz einfach, diesen Transfer zu realisieren. Es sind schon mehrfach ist darüber spekuliert worden, wann er denn bekannt gegeben wird. Diese Termine sind alle verstrichen. Und Schwierigkeit vielleicht für Borussia Dortmund ist aufzuzeigen, wie sieht unsere weitere Entwicklung, wie sieht unsere weitere Konzeption aus, weil die ist natürlich
noch
etwas in Frage gestellt.
Ein bisschen bei Dortmund. Lass uns noch mal schnell bei Leipzig auch bleiben, weil Olli ja gleich los muss. Braucht ihr überhaupt Verstärkung und wie schwer ist es überhaupt noch, diese Mannschaft zu verstärken?
Wir haben einen großen Kader mit 27 Spielern, den größten Kader, den wir je hatten. Und wir haben auch keine erste oder zweite Garde, sondern das ist egal, wer reinkommt. Es ist viel Qualität in diesem Kader, sodass wir jetzt nicht zwingend, deswegen habe ich ja gesagt, warten auf mich entspannte Weihnachtstage, dass wir jetzt nicht zwingend auf Einkaufstour sind. Und wir haben immer gesagt, dass wenn es sich ein Transfer ergibt, den wir im Sommer machen würden, den wir vorziehen können, das haben wir bei Tyler Adams gemacht und bei Dudu Haidara im letzten Jahr, dann können wir uns das auch im Winter vorstellen. Aber Kollege Krösch und ich haben eigentlich sehr, sehr ruhige Weihnachtstage.
Also eigentlich seid ihr kein Freund davon, ne? Im Winter jemanden zu holen?
Nee, es ist jetzt eine Option, wo du sagst, okay, den Spieler, den will ich eh holen im Sommer und die Möglichkeit ergibt sich jetzt. Und man sieht ja auch bei uns, dass Spieler immer eine Zeit brauchen, bis sie dann halt auch wirklich dann kompletter Teil der Mannschaft sind. Ne? Das war bei Naby Keita so, der hat nicht direkt gespielt. Wir haben jetzt Ademola Lookman, der noch nicht ganz drin ist, der für uns trotzdem ein wichtiger und natürlich auch ein teurer Sommertransfer war, wo wir uns schon erhoffen und auch sicher sind, dass der noch seine Schritte geht. Und das braucht halt immer auch ein bisschen. Und dementsprechend könnte es sein, wenn sich etwas ergibt. Aber Stand jetzt planen wir gar nichts im Winter.
Herr Minzlaff, wie weit sind denn die Verhandlungen mit Monaco?
Du musst sagen, um wen es geht, bitte.
Benjamin Henrich, der Außenverteidiger.
Ist für uns jetzt kein uninteressanter Spieler, aber auch da sehen wir im Winter momentan keine Notwendigkeit, auf der Position was zu machen. Und es kommen ja bei uns dann halt auch einige Spieler wieder zurück. Das nochmal so vor der Klammer. Tyler Adams war jetzt gestern direkt in der Startelf, ist ja wie ein Neuzugang, weil er war die ganze Saison bis dato verletzt. Hannes Wolf hatte auch nur 2 Kurzeinsätze, ist eigentlich auch ein Neuzugang. Ibu Konaté, der hoffentlich Anfang des Jahres zurückkommt, hat nur 7 Spiele gemacht. Willi Orban, der Kapitän, kommt zurück. Also wir haben jetzt ja schon noch ein paar Spieler, die auch Qualität haben und die Mannschaft besser machen. Und dementsprechend sind unsere Neuzugänge diejenigen, die momentan quasi noch im Aufbau und in der Reha sind. Und daher sehen wir jetzt im Winter ruhige Tage auf uns zukommen.
Könnte es sein, dass du auch jemanden abgibst?
Das könnte sein, dass wir vielleicht...
Weil du sagst 27 Spieler.
Ja, das könnte sein, dass wir...
Nicht immer so einfach, die bei Laune zu halten, denke ich mal. Ne?
Also das könnte sein, dass wir das ein oder andere da noch machen. Mhm.
Und Werner bleibt auf jeden Fall über den Sommer hinaus, Timo Werner?
Ja, das ist ja immer... Ne? Jetzt sage ich hier, der bleibt über den Sommer hinaus.
Und der kommt von hinten. Ne?
Jetzt macht er nochmal 18 Tore und hat dann 36 Tore geschossen.
Das wäre sensationell.
Wir müssen ja immer, und das ist das, was ich eben gesagt habe, solange wir einem Spieler eine Plattform bieten können, wo wir sagen, du, wir verhindern jetzt nicht deine Karriere, weil nur weil du jetzt irgendwo hinwechseln willst, wo du mehr Geld verdienst, aber wo es für dich sportlich jetzt keinen Sinn macht, und das, finde ich, können wir schon auch ein Stück weit mitbeurteilen, dann wollen wir die Spieler natürlich halten. Wenn dann irgendwann der Punkt kommt, wie bei Naby Keita, wo wir sagen, unser Verein ist jetzt zu klein und wir müssen dem Spieler diesen Schritt dann auch ermöglichen, dann sind wir die Letzten, die das dann auch nicht machen. Und wenn... Und das gehört ja zum Fußball auch dazu. Wenn es ein unmoralisches Angebot, mal unabhängig von Werner, das betrifft ja jeden Spieler, da musst du dich damit beschäftigen. Wir sind kein Verkaufsclub. Wir wollen nicht diese hochtalentierten Spieler kaufen, jung ausbilden, entwickeln und dann verkaufen. Aber wir sind natürlich auch Teil des Fußballgeschäfts. Wir können natürlich nicht nur einkaufen und nie verkaufen. Also daher wird sicherlich auch irgendwann mal einen Leistungsträger wiedergeben, der uns verlässt.
Ob also hat er eine Ausstiegsklausel?
Wir kommentieren ja immer keine Vertragsdetails.
Also hat er eine?
Was man davon ausgehört.
Kann nur sein, dass er keine Lust mehr hat auf Abstiegskampf. Und dann, dass er dann sagt, der Club ist nichts für mich.
Ja, ich habe gestern, zum Julian gesagt, also absteigen werden wir nicht mehr.
So, und jetzt kann sein, dass den Werner...
Also da machen wir es vielleicht mal so, du musst jetzt
Champions League spielen, sicher spielen, also da gibt es
Ich kann schon mal sagen, Timo Werner läuft am 18. Januar auch gegen Union, wenn der Trainer ihn aufstellt, auf. Das kann ich euch schon mal sagen.
Gutes Schlussstatement, würde ich sagen. Also, vielen Dank, dass du gekommen bist.
Gerne.
Finde ich sehr bemerkenswert. Also wirklich. Eine erste wichtige Termine. RB Leipzig, Oliver Minzler. Also, großes Kompliment, Olli.
Danke.
Gute Schöne Weihnachten. Ne?
Olli, lass ich dir hier, ne?
Das ist sehr nett.
Alles klar.
Dankeschön.
Sonst gebe ich dir die mit.
Pfand. Und wenn ihr Meister seid, ne, kommst du wieder, ne?
Dann komm ich wieder.
Ja?
Alles klar.
Alles Gute.
Ciao.
Mal fängt rein.
Jetzt.
Das
war sein Geld, habe ich direkt
gesagt. War mir schon klar, dass
es sein ist.
Das war mir schon.
Normalerweise steckt das ein, aber hier ist es. Weißt du,
nee.
Eine Million Leute zu, deshalb macht das nicht.
Wir machen so Umfragen, haben wir eine Chance, Meister zu werden? Das muss ja Gründe haben. Also er zählt im Moment Spieler auf, wo er sagt, ach ja, stimmt ja. Ja, habe ich auch schon mal gehört.
Ja.
So, früher hast du immer gesagt, die Bayern werden Meister, weil wenn der Februar, der März kommt und bei den anderen die Zerrungen, dann kommt bei Bayern die Nummer 13, 14, 15 und dann, die sind so viel besser. So.
Die gibt's
ich habe 27 Mann und das ist ja nicht gelogen. Wir haben keine A-Mannschaft, B-Mannschaft. Hat der Forsberg gestern, einer der Weltstars, hat er gestern gespielt? Weiß ich nicht.
Er hat nicht gespielt.
Werner ist der Einzige, machst du jetzt zu so einem Groß. Wenn der die Tore nicht macht,
lass uns andere. Lass uns gleich mal darüber sprechen, warum die Bayern und die Dortmunder momentan hinterleitig
sind. Das machen wir.
Vorher gibt es 200.000 Euro für Sie zu gewinnen. Ja. Wir drücken die Daumen. Bis gleich.
Wie geht das denn?
Live aus dem Hotel am Münchner Flughafen, der Check 24, Doppelpass, immer noch keine Entscheidung in Sachen Hansi Flick. Es wird weiter getagt. Sobald wir was Neues wissen, werden wir Ihnen das natürlich rechtzeitig und sofort eben mitteilen. So, dann gehen wir mal, oder schauen wir mal, Borussia Dortmund. Zweimal in dieser Woche eine Führung verspielt, so war es auch am Freitagabend in Hoffenheim, der Ausgleich. Lange Zeit Borussia dominierend. Mike, komm, wir schauen mal zusammen drauf. Also.
Ja, unglücklich, ne, von Piszczek.
Das kann man so sagen, ja.
Wollte den Ball wegschlagen. Von Bürki dann auch nicht gerade glücklich. Nur noch mal reinschauen.
Ja, hier sehen wir es. Ja, kein schlechter Ball, aber sie stehen natürlich trotzdem
stehen schlecht.
Nicht gut, ne? Gut, das ist ein bisschen
Dieses Wegdrehen von Hakimi ist auch nicht gut, ne? Also das ist.
Der muss vorher schon entlarven.
Hallo, sag laut.
Der muss vorher schon mitlaufen, der bleibt stehen und das ist der entscheidende Moment gewesen. Der muss mitlaufen.
Wer, der Hakimi?
Ja. Wo die Hereingabe.
Können wir noch vielleicht noch mal zeigen? Kannst du sagen? Sie sind ja in Überzahl da hinten, ne? Auf jeden Fall. Warte, kommt noch mal. Schaut, achtet noch mal jetzt. Also es geht der Ball nach rechts raus. Hier ist der oben falsch. Schon. Da oben steht er schon falsch, ne?
Ja. Aber er möchte ihn abseits stellen, ne?
Ja, aber so.
Meinst du? Ja. Also vorher stand er im Abseits. Und ich glaube, außen, ich weiß nicht, wer außen jetzt war, ist da mitgelaufen und da hat er das Abseits aufgehoben.
Okay.
Siehst du?
Ja. Ja, ja, warte mal, hier sehen wir es.
Ja, jetzt kommen wir zu spät.
Ja. Dann kommst du nicht mehr hinterher, ne?
Ja.
Ganz klar. Also das war der Ausgleich. Machen gleich weiter. Aber ich höre gerade, Ruth hat, wie sagt man so schön, Breaking News.
Oh. Ja, so ist es. Und natürlich geht es um Hansi Flick. Und gerade hat der FC Bayern verkündet, er bleibt Cheftrainer bis zum Ende der Saison.
Sensationell.
So, also die Herren saßen zusammen, haben dieses Gespräch geführt und sich für ihren aktuellen Trainer entschieden, er bleibt.
Also, das arbeiten wir gleich nochmal in Ruhe auf. Das machen wir nochmal Borussia.
Sensationell.
Ja, stark.
Was ist in Dortmund los?
Danke.
Das würde zu lange dauern, wollte ich sagen.
Das ist eine Sondersendung, ja, klar.
Nein.
Ja, die Dortmunder 7 Punkte Rückstand haben diese Saison auch schon hervorragende Spiele gemacht. Ich fand das 3-3 gegen Leipzig sensationell. Die erste Halbzeit, ich habe mir die Augen gerieben. Was für eine Mannschaft ist das, die Dortmunder? Ich habe sie selten so gut gesehen. Die zweite Halbzeit gegen Inter Mailand, das waren Fußballfeste. Wir haben oft die Situation, wenn die Dortmund das Gefühl haben, dass sie den Gegner dominieren, dann wachsen sie über sich hinaus. Auf der anderen Seite, wenn es eine schwierige Situation ergibt, sich im Spiel ergibt, sie vielleicht in Rückstand kommen, dann bauen sie auch genauso kollektiv ab. Das ist also wirklich ein ganz bemerkenswerter Prozess.
Sie schaffen es nicht,
warum
über 90
sie keine
Minuten.
Stabilität reinkriegen. Warum nicht in Situationen, wenn es mal nicht so läuft, einer das Kommando übernimmt, ein Führer da ist. Ich seh also sehr viele Fragezeichen bei Dortmund. Und diese Last-Minute-Tore, die müssten jetzt 7, 8 Punkte mehr haben. Dann frage ich mich manchmal auch, wo wird da wirklich auch Abwehrverhalten, Stellungsspiel geübt? Nicht nur immer wieder, was alle immer postulieren, Gegenpressing, hoch angreifen. Nee, es gibt aber auch Situationen, wo ich mal, kannst du dich vielleicht noch mal erinnern, du warst ja auch mal Abwehrspieler, auch aus der Sicht...
Dunkel.
Ja, okay. Aber du warst mit die Basis dafür, dass wir dann auch riskant nach vorne spielen konnten. Das sehe ich in vielen Situationen nicht. Wir haben eben eine Situation, ganz kurz so Leute, wo wir auch wieder sagen, klarer Stellungsfehler, wie Carlo Wild sagt. Und an diesen Kleinigkeiten auch in der Abwehr sollte man auch mal wieder mehr das Augenmerk mit drauflegen, da eine vernünftige Balance finden. Und wenn das den Dortmundern gelingt, plus einen torgefährlichen Zentralstürmer.
Das sind wir beim Thema.
Der Zentralstürmer ist natürlich das A und O. Ich habe auch vor der Saison gesagt, als Watzke sagte, wir spielen um die Meisterschaft mit, dann sage ich ja, aber nur wenn er noch bis zur Saison beginnt, euch nicht wirklich einen Mittelstürmer holt. Der ist nicht geholt worden und daran kannten sie natürlich auch mit, neben anderen Dingen, denn Chancen hatten sie genug. Ich will jetzt nicht sagen, es waren keine Chancen da, aber wenn man sieht, 7, 8 Mal Paco Alcácer vorne, dann habe ich gesehen, Brand vorne, dann war wieder Götze vorne, dann war wieder Reus vorne, dann war wieder Brand vorne und wer auch immer. Da müsste man personell, glaube ich, besser aufgestellt sein. Das ist auch eines der Probleme von Borussia Dortmund.
Ich glaube, das ist das entscheidende Problem. Also das das hat man ja mittlerweile auch eingeräumt, dass man das im Sommer nicht gemacht hat. Der Hintergrund dazu ist allerdings, dass man sich nicht hat auf einen Kandidaten beziehungsweise auf einen Stürmer einigen können. Lucien Favre ist jemand...
Wer waren denn die Kandidaten, wo Dortmund auswählen konnte? Erzähl.
Bitte?
Wer waren denn diese Kandidaten, die Dortmund da hatte, wo sie sich nicht einigen konnten. Also egal wer, jeder Mittelstürmer dieser Welt würde dieser Mann.
Ja, aber ich wollte ja gerade erklären, woran das liegt, dass es nicht dazu gekommen ist. Beispielsweise, ja gut, gehandelt worden sind Leute wie Dzeko, wie Mandzukic beispielsweise.
Also Mandzukic war ganz knapp davor.
Genau. Aber damit konnte sich halt Lucien Favre nicht anfreunden. Er ist ja jemand, der in der vergangenen Saison auch nicht ganz unerfolgreich da dieses Jobsharing-Modell gehabt hat. Also falsche Neun, abknickende Neun, wie auch immer. Mario Götze, Paco Alcácer wurde dann häufig eingewechselt, wenn Götze und die anderen offensiven Mittelfeldspieler die Abwehr etwas müde gespielt haben. Alcácer ist allerdings extrem verletzungsanfällig und das hatte sich auch schon in der vergangenen Saison abgezeichnet. Das, glaube ich, ist das Kernproblem. Und das andere Problem ist, dass trotz der Zukäufe vergangene Saison Axel Witzel, gestandener, erfahrener defensiver Mittelfeldspieler, Thomas Delaney ist gekommen, diese Saison Mats Hummels, die Mannschaft immer noch nicht die nötige defensive Stabilität entwickelt hat, die du eigentlich brauchst, um auch mal ein Spiel, in dem du Chancen nicht nutzt, über die Runden zu bringen.
Vielleicht nochmal auf das Gegentor, zweite schauen, bitte zusammen. Olli, kannst du vielleicht mal machen?
Ich jetzt?
Ja, komm.
Selbstverständlich.
Du hast auch mal gekickt.
Ja, leider nie ganz so gut wie die. Aber die Frage ist ja, auch unter der Woche war es ja praktisch so, dass die ja zur Pause praktisch, nachdem sie 2-0 gegen Leipzig geführt waren, waren die ja gefühlt fast schon Herbstmeister. Und dass sie innerhalb von 4 Tagen jetzt wieder so in ein Loch fallen und es nicht auf den draufbringen. Also wie schon gesagt, die Tore kann man sich angucken. Wir müssten uns eigentlich auch noch viel schlimmer, waren ja eigentlich diese 2 Rückpässe, die es gab gegen Leipzig. Es ist in jeder Situation, weiß man nicht, und es sind ja genug Leute, die auch immer stehen bleiben, wo du gefühlt hast.
Sie sind schon in Überzahl wieder, ne? Auch.
Ja, das typische Beispiel von Sauerstoffdecken. Da wird nicht zugeordnet, sondern wird nur Sauerstoff.
Es ist Begleitschutz. Ja. Es ist Begleitschutz, also der da gemacht worden ist und nicht mehr.
Der Begriff, der war mir neu.
Was ist das?
Wenn ich als Stürmer damals keinen Körperkontakt vom Gegenspieler gespürt habe im 16er, habe ich mich wohlgefühlt.
So ist das.
Und da war es gerade zu sehen.
Das gab es früher auch nicht. Oder? Da war schon immer einer an der dran.
Du warst
oder?
Auch bei mir dran schon mal. Ja.
Ja?
Mhm.
Aber wenn du dir das Spiel angeguckt hast, wir gucken jetzt hier so Zuteilung und die ganze Entwicklung dieses Spiels. Irgendwann mal hattest du das Gefühl, jetzt werden sie müde. Alle sind müde um die Jahreszeit. Aber dann hättest du
es doch gern... Es gehen ihm die Körner aus, ist das
die
Neueste.
Gehen dann auch. Das Neueste. Aber dann hättest du doch gern in einer Mannschaft...
Aber dafür so echt zahlen.
Ja, aber das ist gar nicht von mir. Das ist, ich hab das,
aber
das
ist ein Zitat. Es ist trotzdem eine Phrase. Ist
doch,
es
das kostet.
Nein, nein, musst du nicht.
Doch,
dann zeig mir mal. Dann
geht die Körner aus.
Ist ein Zitat. Aber ich kann sie ja...
Das haben wir gestern wirklich in der Redaktion immer gesagt.
Können wir uns jetzt mal wieder konzentrieren?
Ja, bitte.
Und dann zeig mir bei Dortmund, wo sind die Figuren? Wo ist eine Figur, die dann sagt, pass auf Leute, wir müssen uns jetzt mal straffen. Das wird heute nicht einfach, wir sind etwas erschöpft, aber wir führen hier, wir machen jetzt das Ding so, wie es sich gehört. Wir sind nämlich eine Spitzenmannschaft. Zeig mir den, von hinten bis vorne.
Also von Mats Hummels und Marco Reus kannst du es eigentlich schon verlangen. Das ist
ja, aber gut,
Marco Reus nicht
Reus war verletzt, Hummels
musste
raus,
Halbzeit raus.
Natürlich musst du ihm was zugestehen.
Dann ist nichts mehr, ne? Aber ihr seht ja jetzt nur das Spiel. Das ist in den anderen Spielen vorher auch schon.
Du fehlst, es fehlen ihm schon, Witzel ist schon so eine Nummer. Dennoch ist in dem Kader viel zu viel, alles begabt. Und wenn es gut läuft, läuft's richtig gut, da macht's einen Heidenspaß zuzugucken. Aber so wirst du nicht Meister. Meister wirst du in den Spielen, wo es nicht gut läuft. Das ist das.
Sie haben da Jammer, dass die wirklich wunderbar spielen. Und wenn wir auch gerade über Mailand gesprochen haben, bevor sie es gedreht hatten, da sind von rechts und links die Flanken reingekommen. Und der Mittelstürmer, der die reinmacht normalerweise, der ist halt nicht da. Und das ist der Kardinalfehler dieser Kaderplanung, dass dieser Mittelstürmer nicht da ist. Und wenn wir gerade gesprochen haben wegen Schick und Haaland, da muss Dortmund alles tun, weil du gesagt hast, die haben kein Geld mehr oder vielleicht nicht mehr genug. Aber also wenn ich was erreichen will, der Mittelstürmer muss
wenn
bei Dortmund...
Wenn die Haaland nicht holen, also verstehe ich. Die werden auch alles versuchen. Ja. Nur es ist natürlich schwierig, wenn du, das haben sie ja, dieses Defizit erkannt, dieses Versäumnis erkannt. Es ist natürlich schwierig, wenn dann im Winter vielleicht ein Fenster aufgeht, das heißt in dem Fall Haaland, und dann ist RB Leipzig dran, dann sind Vereine aus England dran, dann hast du natürlich keine Garantie, dass es funktioniert. Und wenn es nicht funktioniert,
versäumten Strafe.
Wäre das die nächste Hypothek, die man mit in die Rückrunde nimmt?
Ja, das war knapp, wollte ich nur gerade sagen. Ja. Lass uns kurz noch mal Lucien Favre hören.
Ein Leitsatz.
Ich habe das noch nie bei ihm so erlebt, dass er eigentlich von der Mannschaft so ein bisschen abgerückt ist.
Zehnmal, oder?
Wir verpassen unsere Torschance, klare Torschance, ist noch eine große Torschance nachher. Ich habe jetzt gerade gesehen, wo wir flanken können, flach, und zwei Spieler von Dortmund sind ganz allein. Tor ist leer und wir machen das nicht. Es ist dumm, muss ich sagen. Es ist dumm. Das ist sehr, 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 sehr schade. Wenn kann ich mir vorstellen, wie viele Punkte wir haben verloren. Dumm verloren. Das kostet sehr, sehr viel.
Du hast noch unter ihm gespielt, ne?
Ja, ja.
Wie wertest du das? Ach,
das werte ich gar nicht, weil das nach dem Spiel ist. Er ist voller Emotionen und
das war bei der Pressekonferenz, da kann
ich das ist für ihn schon trotzdem richtig nah am Spiel.
Das ist trotzdem noch sehr spielnah und da spielen Emotionen schon noch eine große Rolle. Aber ich hätte gerne mal noch vorhin interveniert, als es darum ging, einen Mittelstürmer zu verpflichten. Da hörte ich, aber die konnten sich nicht einigen. Dazu kann ich nur sagen, wenn ich das Sagen im Verein habe, ich hole den Trainer den Mittelstürmer mit dazu. Da würde ich mich überhaupt nicht drauf einlassen, ob der den jetzt so toll findet. Ich habe ja auch kompetente Leute mit Matthias Sammer, mit Zorg, mit Sebastian Kehl und auch Aki Watzke hat mittlerweile eine gewisse Kompetenz in der Beurteilung von Spielern. Da lasse ich mich. Ja, ist doch so. Das ist genug dabei.
Ja, mittlerweile. Sehr gut. Sehr schön, sehr gut.
Aber wenn der Trainer ihn nicht spielen lässt.
Das ist nicht, dann nehme ich jetzt mal positiv gemeint.
Absolut, also so kam es auch rüber.
Ja, okay, wenn du intervenierst, nicht.
Interpretierst, meinst du?
Ja, nee, ist egal. Also, ich habe riesen Respekt vor Aki Watzke, dass er auch da wirklich ein Fachurteil sich mitbilden kann. Und da hätte ich den Stürmer mit gekauft. Ist mir scheißegal, was der Trainer dazu sagt.
Ja, aber wenn der Trainer ihn dann anschließend nicht spielen lässt, dann ist wenig gewonnen.
Der wäre noch früh genug drauf gekommen, dass er hätte seinen Vorstand danken können, diesen Stürmer zu holen.
Und wenn er dreimal nicht gewinnt und diese Diskussion kommt, dann lässt er den Ball spielen.
Ja, oder er ist gut. Weg. Aber das ist natürlich auch, sagen wir mal so, da muss man schon stark abstrahieren, bevor man so eine Entscheidung dann trifft zu dem Zeitpunkt. Man hört sich natürlich auch die Argumente, der Trainer ist der sportlich Verantwortliche, man hört sich natürlich auch die Argumente des Trainers an. Und wenn der dann sagt, okay, wir haben mit Mario Götze eine Option, wir haben Julian Brandt geholt, der kann auch eine zentrale Rolle spielen, wir können den Reus nach vorne ziehen und wir haben Paco Alcácer, dann neigst du natürlich zu deinem sportlich Verantwortlichen zu glauben.
Die Diskussion habe ich da auch geführt. Und dann habe ich gesagt, okay, ich habe den und den. Dann hat man mir gesagt, ja, dann kriegst du den eben noch on top dazu. So what? Dann hast du eben noch eine Möglichkeit mehr, selbst wenn du sagst, ich brauche dir jetzt gar
nicht. Ganz einfach, dann nehme ich den auch noch.
Sie würden sich sicherlich wünschen, sie hätten nach deinem Vorschlag damals die Entscheidung
getroffen. Ich habe selber erlebt, ich will den Spieler jetzt nicht nennen, aber der Rainer Kalmund, der war ja auch immer, sagen wir mal, sehr weitsichtig. Ich brauchte den Spieler jetzt gar nicht in meiner Kaderplanung. Und dann, ich habe gesagt, nee, ich will den nicht haben, Rainer. Sagte, komm, wir beenden die Diskussion, den kriegst du einen Top mit dazu. Und egal, was du daraus machst, daraus geworden ist ein Nationalspieler.
Gut. Wer ist es denn nun?
Bitte? Paulo Ring.
Ja, ist doch gut.
So lief das.
Vertrauten Runde.
Ja, aber so lief das früher. Ja, ne? Das ist nicht mehr ganz so heute wahrscheinlich die Realität. So, Bayern München hat in den letzten 10 Jahren 250 Bundesliga-Siege gefeiert. Dabei genau 800 Punkte geholt. Ein stolzer Wert für die Herbstmeisterschaft in der Saison am Ende, aber trotzdem 4 Punkte zu wenig.
Er ist zwar nicht Herbstmeister, aber vielleicht trotzdem der große Sieger. Hansi Flick hat die Bayern erst aus der Herbstkrise geholt und jetzt dafür gesorgt, dass der Weihnachtsfrieden gesichert ist. Sein Lohn? Flick sitzt auch nach Neujahr auf der Bayernbank. Und Oli Kahn sitzt nach Neujahr mit in der Zentrale der Macht. 2 Jahre soll die Lehrzeit durch alle Abteilungen dauern. Wir sind aber trotzdem sicher, Oliver Kahn wird bei allen wichtigen Entscheidungen mitreden. Zum Beispiel, ob Sané kommt und wenn ja, wann? Ob Coutinho bleibt und wenn ja, zu welchem Preis? Oder wer ab Sommer neuer Bayern-Trainer wird? Denn Flick bleibt ja nur bis Sommer. Da hätten wir dann allerdings noch eine Frage. Was spricht eigentlich dagegen, dass Flick noch länger bleibt?
Carlo, was spricht dagegen?
Der Plan sieht so aus, dass sie halt jetzt mal noch 2-3 Monate gucken wollen, wie es wird. Da hat er jetzt die dritte Aufnahmeprüfung, 2 hat er schon bestanden, 2 Spiele, jetzt bis zum Winter und jetzt hat er noch bis zum Frühjahr. Die warten ab und werden den Markt...
Wenn er keinen Titel holt, wird er auch nicht bleiben.
Ja, aber die Frage ist natürlich, wenn man hört, da sind wir jetzt wieder bei dem gerade schon so oft strapazierten Wort Philosophie, ja. Wenn man hört, wie Rummenigge die Spielidee lobt, wie nach vorne gespielt wird, nach vorne gepresst und wie toll das jetzt alles ist, da frage ich mich vielleicht, muss man mal zu einem Trainer vielleicht sagen, hallo, du hast unsere Spielidee und wir machen mit dir jetzt mal vielleicht 1 oder 2 Jahre weiter. Vielleicht kann er das ja dann aufbauen. Und es muss ja nicht immer ein vermeintlich großer Name sein, der Bayern München trainiert. Es kann ja auch einer mal sein, der eine absolut gute Strategie hat. Und menschlich kommt er super an. Bisher läuft es mit einem sehr ausgedünnten Kader, muss man auch dazu sagen.
Das stimmt.
Das gilt ja auch bei Bremen, wenn wir dann später darüber sprechen. Das muss man auch immer noch sehen. Macht er das ganz gut, auch wenn die letzten 2 Spiele auch sehr zäh waren, aber sie haben es halt dann noch gewonnen und ich würde sagen, Flick hat es bisher gezeigt, dass er es eigentlich drauf hat. Und erste Station, 54 Jahre jung, muss man ja sagen, ist halt lange vielleicht übersehen worden.
Also er ist ja kein No-Name, aber er wird jetzt ja schon wieder, ist er ja schon angezählt, in Anführungsstrichen, indem man sich einfach nicht klar zu äußert. Also man hat ihn ja schon länger im Verein, hat ihn ja schon gesehen, entweder traut man es ihm zu, dass er es macht, oder halt nicht. Aber dieses ewige Rumgeeier, bis man sich da mal äußert, bis es vielleicht so ist, und man hat es ja gesehen, als er dann einmal gegen Gladbach das nach hinten losging, da wurden sofort ja wieder, gab es ja schon wieder Diskussionen, ist das jetzt der Richtige, muss man nicht doch jemanden holen, und das wird er jedes Mal bei jedem Unentschieden oder bei jeder Niederlage wieder haben. Also, und jetzt machen sie es ja wieder genauso, jetzt machen sie erstmal.
Aber er geht ja ganz locker damit um, scheinbar, ne?
Nach außen. Also, was soll er denn auch jetzt? Er kann ja keine Anforderungen stellen.
Aber wir haben doch eben gerade, oder habt ihr das nicht gesehen, den letzten Satz in dieser Meldung, die wir da eben am Ding hatten. Wir schließen nicht aus als Option ausdrücklich, dass er auch über die Saison hinaus Trainer bleibt. Also ich meine, das musst du ihnen schon zugestehen, dass sie sich angucken, wenn die Saison für die Bayern richtig losgeht mit Champions League, also Chelsea ist schon... Und ist immer noch nicht der Top, aber, wird es ernst. Und er hat noch nicht auf dem Niveau eine Mannschaft geführt. Insofern, die Chance muss sich der Club auch nehmen. Und er macht es mit. Ich finde, er verkauft sich zurzeit super. Er fordert nichts, er ist ruhig, entspannt. Ich finde, dass er eloquenter geworden ist. Früher fand ich ihn immer so ein bisschen verdruckst. Also ich höre ihm gerne zu und dann musst du mir sagen, wer ist denn auf dem Markt? Also Erik ten Hag, dass der per se um Klassen besser ist als Flick, das musst du mir erstmal noch mal zeigen. Insofern, was er ihnen jetzt schafft, und das werden sie ihm nicht vergessen, ist Ruhe. Wenn sie das stabilisieren, so, und das haben sie jetzt zuletzt, sie haben die Ruhe, sich nicht zum Beispiel von uns hier treiben zu lassen, wo ist denn hier mal ein großer Name?
Also müssen Sie vielleicht auch ruhig sein, weil der Kader eben, wir haben es ja gerade gehört, die haben ja kaum noch Spieler. Und der Kader,
ja, beim Kader werden sie natürlich was machen müssen. Also ich meine, möchtest du wirklich noch mal sehen, wie Boateng sich über den Platz schleppt? Möchtest du sehen, wie Matthias... Nein, das tut doch weh. Mir tut das schrecklich leid, wenn du siehst, dass ein Spieler körperlich das nicht mehr
bringt. Nein, das ist ja nicht am Willen, sondern...
Sondern Martinez, solche Verletzungen kommen doch nicht von irgendwo her, sondern dass man einem älteren Menschen sagt, mach das doch nicht mehr. Also das höre ich öfter. So. Nein, sie werden am Kader was machen müssen, aber wer sagt denn, dass das mit Flick nicht geht? Also deswegen, ich habe im Moment überhaupt kein Argument. Ja. Und wenn du die Bayern gesehen hast nach Freiburg, als der Alaba die zum Kreis zusammenruft, und da hattest du das Gefühl, so, jetzt hast du sie. Und der Rest, die Konkurrenz, wird das ja gesehen haben. Ihr habt das gesehen, Freunde, jetzt sind wir wieder die Dusel. Und alles, was wir so früher gesagt haben, Dusel Bayern. Am Ende, wenn es ernst wird, gibt es eine Selbstverständlichkeit, dass wir solche Spiele gewinnen. Da denkst du, Mensch, ja komm, einmal. 3 Tage später macht dir der Lockenkopf wieder das. Gewinnt er das Spiel wieder. Das
sagt ja auch keiner, dass es nicht berechtigt ist, dass Hansi Flick jetzt weiter Trainer ist. Aber warum soll Bayern München sich festlegen, für 2,5 Jahre in eine Vertragsverlängerung zu geben? Lass ihn doch erstmal bis zum Sommer arbeiten.
Ja, wobei er natürlich schon recht, Olli Pocher, wenn er sagt, die Diskussion will losgehen. Das war die letzten Wochen ständig. Flick musste sich immer in Presserunden erklären. Wann ist
er? Hat er doch gut gemacht.
Ja, aber ich finde, man hätte auch, es gibt doch momentan keinen auch, außer diesen Pochettino.
Im Sommer wird es wieder welche geben.
Ja, da bin ich mal gespannt. Ich glaube nicht, dass die Tuchels und wie die alle heißen, um die Ecke springen. Die haben alle Verträge. Also da muss man auch mal drauf achten. Und wenn ich in Paris Trainer bin, glaube ich, das ist auch nicht das Schlechteste. Da ist jetzt, um meinen Namen zu nennen. Und wie Marcel richtig sagt, Ten Hag, der war mal in München hier. Also ich habe jetzt nicht mitbekommen damals, dass als er ging, ganz Bayern München geweint hat. Also so gesehen, glaube ich, ist Flick ja auch auf einer Ebene. Und diese ganze Geschichte, die jetzt war mit bis Winter oder jetzt die letzten Tage noch, oder, das war doch ein absurdes Theater im Grunde, weil es ist doch keiner da. Wer soll denn im Winter jetzt Bayern München übernehmen und aber, zum Champions-League-Sieger
machen? Aber es geht ja jetzt so weiter, wie du sagst.
Dann, ja, ich fürchte das schon für sie. Aber Flick ist der ruht in sich, weil Flick sagt, ich bin unabhängig und das ist er. Und eins ist für mich auch klar, das den Co-Trainer Flick wird es beim FC Bayern nicht mehr geben. Also wenn der nächste Saison einen anderen vor die Nase gesetzt bekommt, dann wird er woanders sein, weil der hat sich profiliert.
Aber Diskussionen wird es so immer geben, ja, bei Bayern München. Wenn die zwei Spiele verlieren, ja, stellt sich der Trainer schon wieder in Frage. Also da ist der Trainer wieder in Frage gestellt. Ja. Warum soll Bayern München sich darauf festlegen, Hansi Flick 2,5 Jahresvertrag zu geben? Verstehe ich nicht. Weiß ich nicht. Machen Sie genau richtig.
Also, ja, vielleicht den Verein ein bisschen unter Spannung zu halten. Man muss ja auch sehen, wie ist es denn überhaupt dazu gekommen, dass er Cheftrainer geworden ist. Das ist ja von Uli Hoeneß dankenswerterweise öffentlich gemacht worden, weil die Mannschaft auch da sozusagen ein indirektes Votum abgegeben hat. Dann kam Flick, dann war die Mannschaft natürlich in der Bringschuld, dann musste sie was zeigen, dann hat sie das getan. So, und wenn man jetzt vielleicht schon sagt, okay, das ist auch der Trainer für die kommende Saison. Wer weiß, was das für Auswirkungen hat. Lass es offen, solange es geht. Wenn man das Gefühl Druck hätte, es müsste eine Form der Beruhigung, eine Form der Klarheit jetzt erfolgen, dann könnte ich mir vorstellen, wird es erfolgen. Nur schauen wir uns auch noch mal die Spiele an. Es hat viele Siege gegeben, aber es hat auch zwei Niederlagen gegeben. Und das waren zwei Niederlagen zu Hause gegen Leverkusen und bei Borussia Mönchengladbach gegen die stärksten Gegner, gegen die diese Mannschaft von Hansi Flick.
Wie die zustande gekommen sind, wissen wir aber schon, dass Flick die Eigentore nicht geschossen hat.
Ja, das ist also definitiv das mal klar. Richtig.
Und aber eins ist auch klar, wenn man
das Ganze jetzt, ist ja noch nicht hundertprozentig stabil.
Unter Spannung halten, wir können natürlich jetzt genauso gut, wahrscheinlich ist dann, wenn er das zweite Spiel verloren hat, in der Rückrunde, dann heißt es, weil der Trainer nicht stark genug gemacht worden ist, waren die Stars nicht bereit, alles zu geben. Also man kann es sehen und wenden, wenn man will. Und für den Trainer Flick, Entschuldigung, dann bin ich fertig, für den Trainer Flick wäre es vielleicht gut gewesen, wenn man ihn gestärkt hätte. Und wenn man vor allen Dingen, und das ist für mich der entscheidende Punkt, wenn man von dieser Spielidee, die so gelobt wird jetzt, von der Mannschaft und den Oberen, wenn man davon überzeugt ist.
Und es geht doch darum, man muss doch gucken, wie es jetzt weitergeht. Also hier sitzt RB Leipzig, die wissen schon, was es ist. Der plant hier im Winter schon weiter und die können doch jetzt nicht auf Zuruf irgendeinen Trainer holen, der wieder Vorstellungen hat, wieder irgendwelche Spieler holen will. Und wenn sie sich da nicht klar zu äußern, sie müssen doch schon jetzt anfangen, für die nächste Saison weiterzumachen. Und dieser Umbruch ist ja immer noch nicht komplett durch. Und es gibt genug Leute, die geholt werden müssen. Und da muss man auch wissen, mit wem man das als Trainer macht.
Genau.
Das muss doch irgendwann auch mal festgelegt werden. Das muss mich doch von so einem Verein doch erwarten, dass die sich dazu äußern.
Dazu muss der Verein aber selber auch wissen, was er eigentlich wirklich will. Jetzt los. Sie eine Spielidee, wo ich lange Zeit habe, wusste ich nicht genau, was ist denn eure Spielidee? Was soll es denn sein? Und hole ich mir einen Trainer? Leipzig, wenn du vorhin zugehört hast, am Reißbrett. Wir haben eine Idee, wir haben eine Art Fußball und der beste Trainer, der das für uns umsetzen kann, ist Julian Nagelsmann. Das ist eine in sich konsequente, logische Geschichte. Bayern, Transfer, Sané haben sie nicht gekriegt. Also jetzt müssen wir jetzt, und dann hattest du das Gefühl, getrieben auch von uns, der Boulevard, sag mal, ihr bringt ja gar nichts zustande. Was ist denn das hier? Coutinho.
Superstar, Weltstar.
Du, dieses Getriebensein. Und wenn sie es hinkriegen, jetzt, das ist unsere Art Fußball zu spielen, das ist prima. Und wir wollen da dran arbeiten. Dazu holen wir uns die passenden Spieler und einen passenden Trainer. Und wenn der da ist, Flick, der richtige Trainer ist, dann werden sie das auch zeigen. Nur die Zeit müssen sie sich nehmen, zu gucken, wenn es in der Champions League ernst wird. Und du hast jetzt 4 Punkte Rückstand. Wie präsentiert sich diese Mannschaft in der Aufholjagd und in der Champions League, die in München wichtiger ist als zum Beispiel in Leipzig? Aber hier ist sie enorm wichtig. Es spricht nichts gegen Flick, also aber es spricht im Moment nichts dafür zu sagen, so jetzt machen wir...
Jetzt habt ihr alle was zu Hansi Flick gesagt, fast alle, außer der einzige Trainer, der hier sitzt. Das macht Christoph gleich, ne? Auf jeden Fall. Ob Hansi Flick noch ein Trainer auf Bewährung ist oder auch nicht, da wollen wir deine Meinung auf jeden Fall noch hören. Und dann, Sané ist noch ein interessantes Thema und du hast ihn angesprochen. liebevoll Lockenkopf genannt, Zirkse, ne? Hat zweimal dafür gesorgt, dass die Bayern als Sieger vom Platz gegangen sind. Alles gleich bei uns im Check 24. Jeden Sonntag, Hajo von Adel und Band live aus dem Hilton Hotel am Münchner Flughafen, der Check 24 Doppelpass. Christoph, jetzt aber, ist Hansi Flick für dich ein Trainer auf Bewährung? Also die Bayern haben eben gesagt, bis Sommer geht es weiter mit ihm, möglicherweise dann auch noch länger, aber das weiß man noch nicht.
Auch wenn es gebührenpflichtig ist, jeder Trainer ist ein Trainer auf Bewährung. Jeder.
Allerdings.
Ja. Ja. Also, das soll ganz klar sein.
Nee, das ist ja Fakt. Das ist keine Phrase, ne?
Nein. Also jetzt zu Hansi Flick. Was ist das Anforderungsprofil, was ich gehört habe? Ich habe mit den Entscheidungsträgern nicht gesprochen. Lautet, er bringt die Spielqualität auf den Platz, die sich Bayern vorstellt. Hansi Flick war ja selber Spieler bei den Bayern, kennt auch diesen Verein, ja. Hat jahrelang mit den Nationalspielern zusammengearbeitet, die zum großen Teil von Bayern kommen, also auch mit Stars zusammengearbeitet. Der bringt also alle Voraussetzungen mit, um auch über diese Saison hinaus dort Trainer zu sein. Die Erfahrung und die Titel, okay, die bringt er nicht mit, die kann er aber dort holen. Und wir sprechen ja auch oft darüber, wir wollen Spieler entwickeln. Warum soll man nicht auch mal Trainer entwickeln? Warum sollen wir nicht mal darüber nachdenken, hier auch bei so einem Trainer einen Ottmar Hitzfeld als Mentor mit an die Seite zu stellen, der von Zeit zu Zeit Hansi Flick unterstützt oder in Jupp Heynckes, dass er auch dort in diesen Führungskompetenzen, denn das Mitarbeiterteam, was du bei Bayern München und anderen Vereinen hast, da sind so viele Experten und Spezialisten dabei, da kannst du gar nicht mehr als Cheftrainer so viel verkehrt machen, sage ich. Das ist sehr, sehr gut organisiert. Du bist ja heute oft mehr einer, der so People's Management macht, der also diesen ganzen Laden koordinieren muss. Und ich glaube, diese ganzen Qualitäten bringt Hansi Flick mit. Und zu Spielerverpflichtung kann ich nur sagen, glaubt einer, dass Niko Kovac gefragt worden ist, als man Coutinho geholt hat? In diesen Größenordnungen wären auch Spieler dann, ohne dass man mit dem Cheftrainer darüber spricht. Ist übrigens bei vielen Spitzenvereinen so, ist mir auch manchmal so, war so gewesen, da ich Spieler bekommen habe, wo ich eigentlich gar nichts mehr zu sagen konnte. Das waren natürlich auch Top-Spieler wie ein Coutinho, ist ein Weltklasse-Spieler, brauchen wir nicht groß drüber zu diskutieren. Von daher glaube ich, die Qualität an Spielern, die Bayern München holen wird, da brauche ich nicht noch meinen Cheftrainer zum Scouting hinzuschicken, dass er sich den nochmal anschaut, die werden bekannt sein. Das wird nicht das Kriterium sein. Insofern nochmal von meiner Seite aus, klar, ich würde es begrüßen, wenn man jetzt eine mittelfristige, klare Entscheidung macht, die auch sogar über das Saisonende hinausgeht. Selbst wenn man jetzt nicht alle Fakten auf dem Tisch hat, die dafür sprechen. Ich glaube, im Sinne einer Trainerentwicklung, bei Spielern sagen wir das ja, wäre das mal von Bayern München ein sehr gutes Zeichen.
Ich kann dir das Anforderungsprofil der Bayern nennen, erfolgreich, egal wie. Das ist das Erste. Ich sehe ehrlich gesagt nicht, dass sie noch irgendeinen älteren Herrn, ob das dann Hitzfeld oder Heynckes ist,
gar nicht
daneben
der
stellt, der am Trainingsplatz sagt...
Das hast du falsch verstanden. Christoph meinte sich eigentlich.
Christoph wäre hochinteressant beim Bayern. Aber Nagelsmann...
Der Klappenbulli Hönes ist ja weg jetzt, ne?
Ja, selbst mit, das ist doch, man muss auch mal verzeihen können, ja? Also, das ist ja wirklich gut. Und die, aber das wirkliche Ding ist, zum Beispiel Nagelsmann haben sich ja einfach nicht getraut, weil das war denen dann doch vielleicht zu jung oder so. Da hätten sie ja sicherlich, wenn sie eine ernsthafte Chance gehabt hätten oder mal wirklich nachgefragt hätten, das ist ja dann auch nicht so. Und du hast halt einfach noch sehr viele, das ist das Problem, so viele Experten, die im Verein halt auch noch mitreden. Und der Trainer hat da gar nicht so die absolute, das hatte Pep Guardiola. Das fanden sie halt wirklich gut, da haben sie einen großen Namen, da haben sie auch viel Geld für auf den Tisch gelegt. Der konnte schalten und walten, wie er wollte, aber am Ende hat er die Champions League mit denen auch nicht gewonnen.
Niko Kovac ist schiefgegangen, aus welchen Gründen auch immer, nicht zuletzt, weil die Mannschaft das nicht mitgemacht hat. Deswegen, der Trainer muss schon eine gewisse Stärke mitbringen in dieser berühmt-berüchtigten Kabine, um sich da wirklich so durchsetzen zu können. Nagelsmann waren Sie sich nicht sicher, da waren Sie noch in der Phase Ancelotti und Guardiola und was hatten wir hier für super
Trainer. Da war natürlich auch Nagelsmann noch ein anderer Trainer, der hat sich jetzt auch extrem
deswegen, ob Sie ein Ausbildungsklub sind für Trainer, das weiß ich, so sehen Sie sich nicht. Ich glaube, der Erfolg ist hier dann doch schon so unabänderlich wichtig, dass Sie sich solche Spielräume nicht geben. Wenn Sie es schaffen aber diesmal, wäre das ein spannender Schritt. Sie haben es probiert mit einem jüngeren Trainer, der noch nicht auf dem Niveau gearbeitet hatte, Niko Kovac. Das ist schiefgegangen. Insofern, das spricht dafür, dass Sie sich Zeit lassen. Ich glaube, das ist nicht der verkehrte Weg. Und die Frage ist doch nur, schwächen Sie damit Flick? Ich habe nicht den Eindruck. Flick verlangt nichts und sagt nichts. Ihr müsst mir jetzt jeden Tag sagen, dass ihr mir einen Rentenvertrag gibt. Und die Mannschaft, und sie ist hier wichtig. Sie ist hier wichtiger als anderswo, leider. Und das ist kein Ruhmesblatt für diesen Kader. Die haben sich zweier Trainer entledigt. Ancelotti und Kovac. Und das ist schon eine hübsche Strecke. Also das kann das nicht weitergehen. Und das werden Sie sich auch fragen. Ist Flick derjenige, der sagt, es werden auch schwierigere Zeiten kommen und die einen oder anderen werden nicht zufrieden sein. Kriegt er das hin? Ja oder nein? Nur darum geht's, damit am Ende der Erfolg kommt, ohne den die Bayern nicht leben können.
Diese Problematik hat er ja schon zu Beginn ganz gut moderiert, als er mal die Stars Thiago und den Superstar draußen gelassen hat. Da hat er schon mal ein gewisses Zeichen gesetzt. Und so gesehen, glaube ich, hat er schon so eine natürliche Autorität. Und er hat ja auch bisher nicht nur in der Kreisliga irgendwo was gemacht, sondern ich glaube, der war 8 Jahre Bundestrainer, Co-Trainer und ist Weltmeister geworden. Und ich habe neulich mal ein schönes Gespräch mit Per Mertesacker geführt und da kam er auf dieses Thema. Da sagt er, die Leute wissen gar nicht, was der für einen Anteil hatte. Mhm. Er hat es jetzt auch nicht präzisiert, aber Hansi Flick hat schon ein bisschen was auch erlebt.
Und Thomas Tuchel zum Beispiel, das ist so einer, wenn sie den holen würden, der würde da schon 2, 3 Ansagen machen oder so. Und das finden die da dann auch nicht so schön. Wenn Thomas Tuchel zum Beispiel sagt, wisst ihr, wir müssen zum Beispiel jetzt mal nicht aufs Oktoberfest gehen oder wir machen mal, manche sagen nicht, sagen die, nee, wir sind aber der FC Bayern, wir machen das aber immer so und haben das immer so gemacht. Sagt er, ja, bei uns jetzt einfach mal nicht. Und da wollen sich dann auch nicht zu sehr reinquatschen lassen. Und deswegen ist das auch zum Beispiel jemand, der hat dann schon ein ganz klares Anforderungsprofil und der weiß, da habe ich gar keine Lust, mich da mit irgendwie 6 Leuten auseinanderzusetzen, ob ich das überhaupt machen kann oder nicht.
Wir nehmen mal unseren Bayern-Reporter Florian Plettenberg hinzu. Guten Morgen, hallo, grüß dich.
Guten Morgen.
Ja, guten Morgen war jetzt ein bisschen übertrieben, wir haben ja schon Mittag, also muss man ja sagen. Wie bewertest du die Erklärung der Bayern heute zu Hansi Flick?
Absolut logisch, absolut sinnvoll und absolut verdient. Hansi Flick hat sich das erarbeitet. Er hat sich das verdient und ich finde es auch absolut richtig, dass man sich jetzt erstmal auf bis Saisonende verständigt und dass man eben auch die Option offen hält zu sagen, okay, das kann vielleicht noch weitergehen.
Dann lass uns doch über die möglichen Personalien auch sprechen. Wir haben eben gehört, Alexander Nübel wird auf Schalke nicht verlängern. Könnte das ein Hinweis in Richtung Bayern sein?
Ja, also unsere Information war immer die, dass es sich entscheidet zwischen Schalke oder Bayern. Auch wenn das absurd klingen mag, Manuel Neuer steht vor einer Vertragsverlängerung bis 2023. Aber die Bayern haben das Angebot auf den Tisch gelegt. Die Zahlen, die sie auch mit Schalke und wo sie sich konkurriert haben, waren immer ungefähr die gleichen. Laufzeit und Gehalt. Und es tendiert schon eher dazu, dass Nübel also wirklich den Schritt nach München wagt. Bestätigt ist das nicht. Es wäre natürlich eine totale Überraschung, weil eins steht auch fest, Manuel Neuer, der wie gesagt vor der Verlängerung steht, wird keinesfalls sagen, ich verzichte mal auf ein paar Spiele in der Bundesliga oder im DFB-Pokal, der will alle Spiele machen.
Dann haben wir noch Sané, dem soll es, was uns ja alle freut, wieder ganz gut gehen, soll wieder im Training sein. Er hat wohl scheinbar auch gesagt, er würde gerne zu den Bayern kommen. Wie siehst du da die Chancen?
Die Chancen stehen sicherlich sehr gut. Da muss man auch sagen, da kommt auch Hansi Flick ins Spiel, der natürlich auch jetzt für seine Zeit beim DFB und auch als Sportdirektor in dem ganzen DFB-Kosmos natürlich auch einen super Draht hat. Er selber stand auch mit Sané auch, als der sich verletzte, im Austausch. Da gibt es also auch eine Wertschätzung. Und ich glaube auch, dass auch Hansi Flick ein Trainer sein kann, wo ein Sané sagt, hey, ich hab Bock unter dem zu spielen, auch wenn das nicht das ausschlaggebende Kriterium sein wird. Aber Hansi Flick ist auf jeden Fall auch ein Trainer, der einen Spieler wie Leroy Sané, wie Kai Havertz sicherlich davon überzeugen kann, den Schritt beim FC Bayern zu machen oder möglicherweise auch zu sagen, ich habe sogar Bock, mit Hansi Flick über den Sommer hinaus zu arbeiten.
So, dann vielen Dank für deine kurze Einschätzung. Schöne Weihnachten. Aber Carlo, Sané für dich vorstellbar oder kommt es wirklich nur auf den Preis an?
Ab 1. Juli, ganz heißes Thema. Momentan glaube ich eher nicht. Wenn ich kompetenten Leuten des Vereins glauben darf, und warum sollte ich es nicht tun? Das kann man sich an fünf Fingern abzählen. Der ist verletzt. Wenn der kann, dann frühestens im März, April und dann auch mit Sicherheit nicht so. Und dann müssten die bei Man City wahrscheinlich extrem im Preis runter, nein, wenn das noch eine große Dynamik bekäme. Also 1. Juli ganz klar, Winter eher nicht.
Der Guardiola rollt mittlerweile genervt mit den Augen, wenn er angesprochen
wird. Das macht er aber öfter auch so.
Ja, aber nee, wenn es um Sané geht. Also das Thema ist durch der Will hierher.
Sané will hierher, habe ich auch gelesen und gehört. Wenn sie ihn jetzt bekommen können, ja, warum nicht?
Es geht ums
warum?
Geld.
Ja. Was, Bayern München hat genug Geld.
So, Carlo.
Ja, warum sollen sie nicht
holen? Das sind
Weltklasse-Spieler.
Da hört man manchmal sehr vorsichtige Stimmen.
Dass sie kein Geld mehr haben?
Das so nicht. zwischen Schwarz und Weiß gibt es ja noch andere Farben. Also so gesehen würde ich mal sagen, die ja,
zwischen
haben
Zwischen Schwarz
haben
und Weiß gibt es nicht mehr so viele
genug,
Farben.
Aber genug Geld, um Transfers zu tätigen. Aber ich glaube nicht, dass der FC Bayern jetzt hergeht. Von sprechen wir 120, 80, 60 Millionen, nicht scheinbar.
Das machst du doch im Winter nur, um ihn vom Markt zu holen. Wenn du Konkurrenz hast, der Haaland zum Beispiel, der musst du vielleicht richtig aus dem Sattel. Aber wenn der Spieler hierher will und nirgends anders, wenn sie bei City, wenn der Guardiola sagte, ich will meine Ruhe jetzt haben, jetzt reicht's mit dem Thema, der war verletzt, der Preis, darüber wird man reden. Das Geld haben sie, aber warum sollen sie jetzt im Winter mehr zahlen als dann im Sommer, wenn sie sicher sein können, dass sie ihn kriegen?
Wenn es ein klares Commitment mit dem Spieler geben sollte und sie sind ja so lange dran, also gibt es wirklich überhaupt keinen Grund. Im Gegenteil, spart man auch ein bisschen was ein.
Das nur ein vorgezogener Sommertransfer dann.
Ja. Bleib bei dem Gedanken. Wir machen nur einen Spot, sind sofort wieder da. Christoph, siehst du ein, oder würdest du ein Risiko sehen, wenn man Sané jetzt verpflichtet, aufgrund der Verletzung natürlich auch? Mit Hernandez hat man ja bisher keine guten Erfahrungen gemacht, den hat man auch für viel Geld eingekauft.
Naja, das Problem ist hier, dass wir zwei vielleicht völlig unterschiedliche Fälle miteinander vergleichen. Also da muss man schon wirklich den OP-Bericht sehen, muss man genauer hinschauen, um zu sagen, okay, der war verletzt, hat nicht geklappt. Jetzt wieder so ein Risiko bei Sané. Das liegt natürlich nah auf der Hand, dass dieser Vergleich gebracht wird. Muss aber überhaupt nicht stimmen. Ne? Ein Risiko bleibt, ja. Aber wenn man Transfer in der Winterpause macht, ist das eigentlich für mich ein vorgezogener Sommertransfer. Sie haben sehr intensiv letzte Saison sich um ihn bemüht. Und ich glaube, das hat dann auch ein bisschen was mit Glaubwürdigkeit zu tun, wenn man jetzt sagt, okay, wir stehen zu allen unseren Aussagen. Mhm. Und wenn wir dich jetzt haben können, wir haben dann eben die Möglichkeit, dich auch hier optimal auf- und einzubauen. Muss nicht sofort einer sein, der der Mannschaft hilft. Vielleicht erst zum Ende der Saison oder vielleicht auch für nächste Saison. Wie gesagt, ein vorgezogener Transfer.
Mike, du sagst kein Risiko, ne? Man sieht keins, ne?
Für mich ist das kein Risiko. Die medizinische Entwicklung heutzutage ist so weit fortgeschritten, dass das, gut, Hernandez ist jetzt ein Ausnahmefall, aber sonst passiert da nicht viel. Ja? Und ich glaube, dass er vielleicht 3-4 Spiele verpassen wird. Er ist schon wieder im Lauftraining, habe ich gehört. Und Er ist eine Maschine vom Körper her. Also er hat ein gutes Heilfleisch, er ist Deutscher. Und warum soll er nicht
mal FC Bayern?
Die heilen also besser.
Das die heilen okay. besser, alles klar.
Das war mir neu. Also,
wusstest du das nicht?
Nee, doch, das ist ja.
Nein, der wurde in Innsbruck operiert und die medizinische Begleitung oder die Erkenntnisse über den medizinischen Zustand waren in München keinen Deutsch schlechter als in Manchester. Die Nähe zu München war nicht nur, was die Entfernung nach Innsbruck angeht, sehr groß, permanent. Und von daher, die wissen, die kennen die medizinischen Befunde.
Okay, also.
Sehr gut.
Und trotzdem wird er brauchen. Ich kenne vom altehrwürdigen Trainer Ottmar Hitzfeld den Spruch, jeder Spieler braucht so lange,
wie er verletzt war.
Also hat er dann ein halbes Jahr, dann sind wir in der neuen Saison.
Die sind aber etwas überholt. Die Operationstechniken haben sich total verändert.
Es geht um die Reha.
Bis jemand wieder topfit ist. Auch da muss ich sagen, die Reha bezieht sich natürlich auch auf die Ausfallzeiten. Die sind heute geringer durch die mikroinvasiven Eingriffe und auch durch die viel bessere Reha, die wir heute haben. Das hat sich etwas verändert. Trotzdem, Carlo, bin ich bei deiner Seite. Ein Band braucht immer noch seine 5 Wochen, bis es vollständig ausgeheilt ist. Das hat nichts mit der Operationstechnik zu tun.
Und die einzige Frage, die ich mir stelle, warum lässt Pep Guardiola eigentlich diesen Spieler weg?
Gehen. Weil er ihm zutiefst suspekt ist. Sané, warum ist er interessant? Weil er Dinge macht, die überraschend sind. Das ist das Einzige, was Guardiola nicht möchte, ist, dass Dinge im Spiel, jeder Zufall aus dem Spiel muss raus. Also du musst ein Spiel planen können und dann muss es genauso verlaufen. Und jeder, der diese Planbarkeit durchbricht, nervt.
Muss weg.
Ich habe den ein paar Mal beobachtet, irgendein Spiel, Burnley irgendwas, bringt er den Sané, als er noch fit war, 10 Minuten vor Schluss. Und zwar auf der Seite, wo er draußen stand. Der hat ihn in diesen 10 Minuten, hat er den zusammengepfiffen, dass der am Ende nicht mehr wusste, ob das Bein links ist oder das andere rechts. Er kann mit einem solchen Spieler nichts anfangen und er fühlt sich nicht wertgeschätzt. Hier kriegt er gesagt, wir wollen dich, das passt.
Also wir haben ja eben gesagt, der Kader der Bayern ist ein bisschen ausgedünnt, aber ein junger Wilder macht im Moment sehr viel Spaß.
Immer perfekt aufgestellt. Die Doppelpass-Analyse wird Ihnen präsentiert von Klaus Thaler Alkoholfrei.
Ja, und da sind wir bei Joshua Zirkzee, ein 18-Jähriger mischt die Bundesliga auf. Also das ist mal ein Karrierestart, der Superjoker von Hansi Flick. Er hat sein Debüt gegeben am Mittwoch in der 90. Minute und nach 104 Sekunden getroffen mit dem ersten Ballkontakt. Und hat das dann gegen Wolfsburg auch noch mal wiederholt, wieder reingekommen, wieder mit dem ersten Ballkontakt getroffen. Und somit lautet seine Bilanz 8 Bundesliga-Spielminuten, 8 Ballkontakte, 2 Tore. Ja, wenn er so weitermacht, dann kann das was werden. Allerdings muss man auch dazu sagen, in der dritten Liga sieht das anders aus. 645 Minuten hat er da gespielt, also 13 Einsätze und 0 Tore. Ja, die Bundesliga beflügelt und momentan herrscht natürlich ein Riesenhype. Also auf Twitter, da wurde er mit mindestens 5 oder 6 E bedacht. Zirkzee, so sah das immer aus. Wahnsinn, der Junge, wenn ich das einmal kurz hier zeigen kann. Genau, also man muss, wenn man jubelt, ganz viele E anhängen. Dann ist das erst richtig. Zirkzee, ich werde verrückt. Oder Katrin sagt, ach komm, das ist doch kitschig. Ja, irgendwie ist es das Weihnachtsmärchen. Aber wir wissen, früh gehypt heißt ja nicht immer gleich, dass die Karriere dann auch so weitergeht. Deswegen die Frage an die Runde, ist er wirklich einer, dann, der die ganz Großen auch irgendwann ersetzen kann?
Immer perfekt aufgestellt. Die Doppelpass-Analyse wurde Ihnen präsentiert von Klaus Thaler Alkoholfrei.
So, dann möchte ich mal als erstes gleich wieder sagen, erstmal den Ball flach halten, oder? Findest du nicht? Mike, wir haben uns vorher unterhalten. Du hast. Mit 18 bist du auch kurz richtig nach oben gepusht und dann war es schwer die Zeit danach. Ne?
Also ich habe direkt gespielt und auch Europa League gespielt und habe dann auch viele Tore gemacht und war in allen Medien. Und damit umzugehen, habe ich wirklich 2 Jahre gebraucht. Ja? Also ich hatte da so einen kleinen Höhenflug und ich habe zum Glück eine sehr gute Familie.
Ja,
Partys und hier und da. Und
also wie heute auch, ja, wie früher.
Das hat sich nicht verändert.
nein, also bist wirklich.
Ja, hast du dann selbst, und habe zum Glück eine Familie, die mich auf den Boden geholt hat wieder. Und das wünsche ich ihm auch. Ja? Ja. Ich kann jetzt noch gar nicht sagen, was für ein Spielertyp das ist. Weiß ich nicht.
Acht Minuten hast du noch gesehen.
Ja, also zwei Tore gemacht, okay, aber die, alle mal
ich find's auch sehr
ruhig
schwierig,
bleiben, ne? Und lass den Jungen mal in Ruhe. Ja? Auch die Medien hier, also Bayern München wird den schon auf den Boden lassen. Ja? Aber da ist er vielleicht 4-5 Stunden am Tag. Dann ist er bei Freunden, bei Familien. Ich hoffe nur, dass er...
Da könnte es gefährlicher werden.
Da könnte es gefährlicher werden. Ich hoffe dann, dass die Freunde ihn da nicht pushen oder die Familie auch da wirklich bodenständig ist. Mhm.
Ja, aber das ist doch ein Luxusproblem. Er war bisher absolut nicht da, und wenn er dann nicht wiederkommt, dann war es halt nichts, dann war es eine Sternschnuppe. Aber du hast doch das Gefühl, der spielt schon länger da, der so wie er auf den Platz geht, eine Selbstsicherheit, der Flick setzt auf ihn. Also das musst du doch Flick jetzt schon wieder...
Der hat Gnabry den Ball da weggenommen im Prinzip, ne? Siehst du das bei dem
Tor? Aber dass der Torwart den Ball eigentlich stoppen kann mit dem Fuß, das muss man natürlich auch dazu sagen, oder? Dass es jetzt kein Weltschuss war, das muss man auch sagen.
Aber dennoch, du guckst auf, denkst, kann nicht wahr sein. Und das machst du doch bei Hansi Flick unter Plus. Also unter Hansi Flick kommt so einer und gewinnt hier zwei Spiele.
Aber Marcel, da musst du jetzt irgendwann mal fragen, wie sich das mittlerweile alles darstellt. Also... Der hat 13 Spiele dritte Liga und 0 Tore. Ja. Also das vergisst dann jeder, oder?
Ja.
Also das ist doch völlig irre.
Nein, genauso, deswegen kannst du ihn nicht endgültig bewerten. Ja, aber
wie die dargestellte Welt inzwischen ist im Fußball, das ist doch völlig irre. Neulich Coutinho schießt gegen Bremer, die völlig desolat sind, 3 Tore. Und du denkst, wow, Wahnsinn. 3 Tage später schießt ein gewisser Quaison.
Richtig.
Falls die Leute ihn nicht kennen, spielt die Mainz. 3 Tore in Bremen, das sagt kein Mensch was. Das ist dann normal. Also,
deswegen irgendein endgültiges Urteil ist albern. Ja. Deswegen sage ich ja, wenn er das nicht bestätigt und sich nicht weiterentwickelt, na, dann wird er halt wieder in der Versenkung verschwinden und war halt mal eine Sternschnuppe. Nur dennoch, in Bayern sagt man doch immer, irgendwann mal müsst ihr auch mal aus dem eigenen Saft irgendwelche Spieler, kann mir irgendeiner mal einen nennen, nach Schweinsteiger und Thomas Müller, muss doch irgendwann mal was, auch noch ein bisschen was kommen. Das kann einer werden, und unter Flick gezwungen, weil niemand mehr sonst auf der Bank ist, kommt so einer und macht diese Schlagzeilen. Ich bin nur auf Hansi Flick. Das schadet Hansi Flick nicht.
Aber das ist natürlich auch wirklich eine Situation, die gewisse Gefahren birgt. Das, was du angesprochen hast, Mike, das hat man ja schon öfters erlebt. Ich kann mich auch erinnern, als Julian Draxler, damals ganz jung, noch Abiturient, unter Felix Magath sein Debüt auf Schalke gegeben hat. Und dann... Damals hat man den großen Fehler von Vereinsseite aus gemacht, dass man den auf ein Schild gehoben hat. Also ich finde es ganz gut, wie der FC Bayern jetzt auch mit der Situation umgeht, dass man versucht, hier wirklich die Bremse zu treten. Denn sowas kann sich ganz schnell verselbstständigen. Und dann ist eine Situation entstanden, die man hinterher nicht mehr zurückholen kann, wo man nicht mehr zur Normalität zurückgehen kann, weil jeder wird ihn jetzt daran messen.
Du meinst, dass er keine Interviews gibt oder so? Oder was meinst du?
Ja, ich finde es ganz gut, dass man ihn da so ein bisschen auch schützt in der Situation.
Also da habe ich eine völlig andere Meinung. Ich finde, das hat noch nie einer wegen einem Interview seine Karriere verspielt. Also ich weiß, es hieß damals, als Roque Santa Cruz kam, der durfte auch ein Jahr lang nicht sprechen. Der wird perfekt zum Weltstar aufgebaut. Und vom Weltstar habe ich nie was gesehen.
Okay, also, du hast eben Fehler schon mal angesprochen. Damit kommen wir gleich zum nächsten Thema. Ne? Werder Bremen hat eine ganze Menge gemacht in dieser Saison. Wir hören noch mal kurz den Trainer Florian Kohfeldt.
Wir werden auf gar keinen Fall absteigen. Wir werden nicht am Ende unter den letzten dreien in dieser Liga sein.
Also, wir werden gleich mal nach Bremen schalten. Unser Mann ist vor Ort. Schöne Kampfansage, aber ob das wirklich was wird, da bekommen doch einige Zweifel auf. So, und Sie können jetzt nochmal 200.000 Euro gewinnen. Ich drücke Ihnen die Daumen. Wir sind gleich wieder da. Komm ruhig rein, Olli. Wir fangen gerade erst wieder an. Hajo von Hadeln und Ben live aus dem Hilton Hotel am Münchner Flughafen. Der Check 24 Doppelpass. So, Vereine, die in Abstiegsnot geraten, werfen die Trainer ja bekanntlich raus. Das ist eine gängige Praxis in Köln, Mainz und Berlin. Hat man das so gemacht und danach auch die Abstiegsplätze verlassen. Die drei Teams, die jetzt unten stehen, wollen aber ihre Trainer angeblich behalten. So schaut's aus.
So schaut's aus wird präsentiert von Hylocare. Tägliche Pflege und Schutz vor trockenen Augen.
Was tun im Abstiegskampf? Trainer feuern, Trainer behalten? Die ewig junge Gretchenfrage. Man stellt sie sich in Bremen angeblich nicht. In Köln hat man sie beantwortet. Bayer Lorz raus. 7 Punkte in 11 Spielen, eine echte Flop-Ausbeute. Gisdol rein, ein Rausschmiss als echte Win-Win-Situation. Gisdol bringt Köln sofort über den Strich. Und Bayer Lorz erholt mit Mainz in 6 Spielen 9 Punkte. Top-Ausbeute. Der Fehler war bloß, es war einfach beim falschen Karnevalsverein. So schaut's aus. Auch die Hertha bekommt neuen Schwung mit neuem Trainer. Klinsy ignoriert einfach den Abstiegskampf und nimmt gleich Europa in den Fokus. Ja klar, wir haben große Ziele in der Hauptstadt und Abstieg passt viel besser in Provinz. So schaut's aus. Apropos Provinz. Paderborn ist zwar Letzter, aber kaum ein Trainer sitzt so fest im Sattel wie Steffen Baumgart. Kein Wunder, vor der Saison hatte Baumgart 2,5-mal so viele Bundesligaspiele wie sein ganzer Kader. Wenn Baumgart gehen müsste, könnte Paderborn gleich einpacken. So schaut's aus. Und Friedhelm Funkel, der kann gar nicht mehr absteigen. Sein neuer Vertrag gilt nämlich nur für die erste Liga. Düsseldorf kann es leider schon erwischen. Doch entweder Friedhelm rettet die Fortuna oder keiner. So schaut's aus. Das hofft man bei Kohfeldt in Bremen auch. Der Trainer des Jahres 2018, 2019 in einer heftigen Schaffenskrise. Kann Kohfeldt Abstiegskampf? Bleibt Werder ein sicherer Hafen für Trainer? Geht Kohfeldt mit Bremen in die zweite Liga? So viele Gretchenfragen kann nur der Doppelpass beantworten. So schaut's aus.
So schaut's aus wurde präsentiert von Hylocare. Tägliche Pflege und Schutz vor trockenen Augen.
Marcel, viel schlechter geht's ja bei Werder jetzt nicht mehr, oder?
Nein, Kohfeldt ist ja ein hochsympathischer, eloquenter Mensch. Und wenn der sagt, wir steigen auf gar keinen Fall ab, das glaube ich ihm, wenn sich alle anderen dran halten. Also Köln hält sich gerade nicht dran. Das ist misslich.
Ach so, du meinst die anderen Vereine. Ja, ich dachte, du meinst seine Mannschaft. Halt
sagen, ja, wenn das so ist, dann machen wir das jetzt.
Steigen wir gerne ab, ne?
Dann steigen wir ab, dann bleibt Werder drin. Nein, das ist doch das Missliche. Du weißt, ein Trainer, der vieles offenbar kann. Aber jetzt kommt irgendwann der Moment, wo der ruhige Bremer Weg schnurstracks in die zweite Liga führt. Also irgendwann wird, komm her, gib her, irgendwann wirst du doch auch die Ergebnisse ernst nehmen müssen.
Ach, das ist alles, das ist keine Frage.
Sonst hat das was von Realitätsverweigerung.
Die haben jetzt zum vierten Mal.
Ich würde ihm wünschen, es funktioniert mit ihm, aber wenn es irgendwann einfach keine Ergebnisse kommen, ist das das letzte Mittel. Und das ist dann nicht fürchterlich fußballerisch erklärbar und auf möglicherweise ärgerlich. Aber irgendwann gibt es das, die letzte Möglichkeit, etwas zu ändern, ist, dass ein anderer kommt, eine andere Ansprache hat und dass man das dann so probiert.
Also gestern in Köln, die vierte ja.
Also Kohfeldt hat ja bewiesen, dass er Abstieg kann, denn er hat von Skripnik übernommen.
Damals? Da ging sie auch, ja, aber da ging es von da dahin.
Naja, ging es auch, also da jetzt hat er es gezeigt. Jetzt geht es abwärts, das ist sicherlich eine andere Situation, vollkommen richtig. Aber er hat das schon, diese Situation schon mal erlebt. Und er wird auch in dieser Situation, müssen wir ja auch ganz klar feststellen, einige Spieler, von denen die Bremer erwartet haben, dass sie sich gut weiterentwickeln, ist nicht eingetreten. Deren Mittelstürmer,
Füllkrug,
war eine ganz wichtige Stelle. Die anderen Verletzten will ich jetzt gar nicht alle nennen. Ich sage, wenn die in der Rückserie wieder weitestgehend vollzählig sind mit Florian Kohfeldt, werden die auf jeden Fall 16. Und das ist schon mal dann die Relegation. Vielleicht muss man damit vorlieb nehmen.
Ja, aber das ist ja auch schon wieder so ein bisschen trügerisch. Man muss mal, da geht es gar nicht mal nur um Kohfeldt. Wenn man sieht, wie Werder Bremen in den letzten Jahren gespielt hat, natürlich in der Regel etwas erfolgreicher, als sie zurzeit spielen. Und wenn man sieht, welche strukturellen Probleme sie haben, dann muss man einfach feststellen, dass sie die nicht in den Griff gekriegen haben. Es ist viel zu einfach.
Welche strukturellen Probleme?
Das soll ich auch gar nicht. Sie kriegen die defensive Stabilität nicht hin. Es ist viel zu einfach, gegen Werder Bremen Tore zu
erzielen. Du meinst auf dem Platz die strukturellen?
Auf dem Platz,
oder meinst du außerhalb des
Platzes? Nein, auf dem Platz.
Ich glaube, du hattest außerhalb
gedacht. Ja, ja. Ach so, ja. Ich will, da haben wir uns falsch verstanden. verstanden. Ja. Nein, sie haben es nicht hinbekommen, ihre Defensive zu
Also Olli, kannst du mal sagen, 41 Gegentore haben sie. Ja. Kein einziges Mal zu Null gespielt, da haben wir es wieder.
Das ist der Punkt. Das sind natürlich Dinge, die gerade im Abstiegskampf eine entscheidende Rolle spielen werden. Dass du es schaffst, tatsächlich auch mal eine Null zu halten in einem Spiel, wo du spielerisch gegen stärkere Gegner vielleicht nicht überzeugen kannst. Und deshalb bin ich mir da nicht so sicher, was die Prognose angeht. Das andere ist, da geht es jetzt auch gar nicht darum, also weder bedingungslos an einem Trainer festhalten, noch vorschnell einen Trainer wechseln. Es gibt kein Allheilmittel im Abstiegskampf. Nur grundsätzlich gilt natürlich mal eins, wenn du davon überzeugt bist, einen Weg mit einem Trainer zu gehen, dann ist es, ja, ich weiß wofür.
Es gibt kein Allheilmittel,
ist leider eine Phrase. Dann ist es grundsätzlich richtig. Ich glaube, darauf kann man es runterbrechen, an einem Trainer festzuhalten, bis man eine überzeugende Nachfolgelösung
präsentieren
kann. Ich mach's für dich.
Und wir schauen mal, auch gestern, in Köln stand also die 0 nicht. Mike, wir schauen mal auf das.
Das haben sie aber lange versucht. Ne? Gestern hat sich Werder ja mal wirklich nur hinten reingestellt und hat versucht,
zu der Zeit gab es auch keine große Torschance für Köln. Ne?
Aber guck dir das Tor, das Gegentor bitte mal an.
Ja.
Wir dürfen ruhig klatschen mit der Köln-Fanzeit, das ist überhaupt kein Problem. Da ist nur einer, okay.
Ja, ist auch gut.
Immerhin.
So, der Berater von Modest.
Problem ist natürlich. zu spät mitgelaufen, zu spät erkannt, dass der lange Ball geschlagen wird. Ja. Der Stürmer hat dann immer eine Gegenbewegung gemacht. Also der ist einfach nur geradeaus gelaufen und dann natürlich überragend quer gespielt. Und,
das war dann im Endeffekt gut, Christoph.
Desolat von der
Abwehr. Ja, das Problem sehen wir oft, wenn du deine Mannschaft so einstellst, dass du sagst, wir spielen wirklich aus der Defensive heraus. Dadurch bekommen die manchmal so ein subjektives Gefühl, aha, da wird mir irgendwie noch einer helfen. Wir sind sowieso jetzt vielleicht mit einer Überzahl in der Abwehr. Und der Einzelne ist gar nicht mehr so fokussiert auf seine Zweikampfsituation. Und hier, das ist wieder ein typisches Stellungsspiel, Nachlässigkeit, was die Bremer da machen. Und da bin ich natürlich wieder bei euch. Da muss ich Kofeld natürlich jetzt auch wieder ein bisschen neu erfinden. Denn dieses Offensivspiel, dieses Pressing, dieses Kombinationsspiel, was sie nach Europa führen sollte,
alles schön und gut,
das ist ja alles im Augenblick jetzt erstmal wirklich Vergangenheit. Die Realität sieht brutal aus. Und wie gesagt, da musst du dich neu erfinden. Und das wünsche ich allen Beteiligten.
Zu Wochenbeginn hat er gesagt, wir bleiben bei unserer Art Fußball. Also wir lassen uns, weil wir überzeugt sind von der Art, wie wir Fußball spielen. Dann fahren sie nach Köln. Das mag ja richtig sein. Nur, es ist eine Abkehr von dem Satz, der 3 Tage vorher fällt. Und das, glaube ich, ist eine Gefahr für die Mannschaft. Glaubt sie ihm das noch? Geht diese Mannschaft mit ihm mit? Und dann nur die Frage, werden sie sich in Bremen stellen müssen. Es gibt das, was dieses Romantische, wir halten an einem Trainer fest und wir machen diesen Bremer Weg und unbeirrbar.
Das ist ja immer und diese Aussage gerade, wir bleiben auf jeden Fall drin. Also die klang schon sehr bemüht und sehr angestrengt.
Wir hören uns das nochmal an, was er nach dem Spiel gesagt hat.
Mit Ausnahme von Mainz, Paderborn und ein Stück weit hier auch zweite Halbzeit München haben wir gelebt und haben gekämpft. Und deshalb sage ich nochmal, wir werden uns jetzt sammeln, am 2. Januar zusammenkommen. Wir werden alles tun und kämpfen und wir werden auf gar keinen Fall absteigen. Wir werden nicht am Ende unter den letzten 3 in dieser Liga sein.
Wie viel Kraft hat sie diese Phase in den letzten Wochen gekostet?
Ja, hatte schon schönere Zeiten, aber ist auch nicht wichtig, weil ich habe genug Kraft, um zu kämpfen und genug Energie, um zu kämpfen. Und es sind nicht immer nur schöne Zeiten. Und ich sag's nochmal, das ist ein wahnsinnig guter Verein. Und ich werde alles dafür tun, um diesen Verein mit in der Liga zu halten.
Mache ich mir um Kofeld keine Sorgen.
Also um ihn persönlich meinst du?
Ja, und als Trainer dann weiterhin. Ja. Es ist ja kein Geheimnis, dass sie in Borussia Dortmund werden sie ja noch ein Unentschieden und schon wieder haben wir die Favre-Diskussion, dass sie ihn auf dem Radar haben, weil er ist ja nicht zum Spaßtrainer des Jahres geworden. Also, dass er ein guter Trainer ist, denke ich, ist unbestritten. Nur es gibt dennoch die Situation, wo ein guter Trainer zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort ist und wo eine Reise nicht mehr weitergeht. Und darüber werden sie sich hoffentlich in aller Ruhe und von niemandem getrieben. Und das ist in Bremen vielleicht einfacher als anderswo die richtigen
Olli, lass uns mal kurz nach Bremen schalten. Unser Kollege Rasmus Godau ist vor Ort. Hallo Rasmus.
Hallo nach München.
Wir haben gerade darüber gesprochen, Jobgarantie für Florian Kohfeldt. Wie gefährlich ist das?
Jobgarantie.
Gefährlich für Florian Kohfeldt natürlich in erster Linie nicht. Es ist auffällig, dass sowohl gestern als auch gegen Mainz auch Marco Bode in die Mixzone gekommen ist und auch da nochmal gesagt hat, wir rücken keinen Zentimeter von Florian Kohfeldt und auch nicht von Frank Baumann ab. Wir gehen diesen Weg mit den beiden zusammen, weil wir an sie glauben. Jetzt steht allerdings Werder in der Winterpause natürlich vor der Aufgabe, den Kader am besten so aufzufrischen, dass sie den Klassenerhalt schaffen. Um noch einmal was eins zu sagen, das hat Florian Kohfeldt vor allem gerade gegen Mainz klar gemacht. Da ist er ja ein bisschen auch von der Mannschaft abgerückt, hat gesagt, ich habe mich immer vor sie gestellt, nach dem Spiel kann ich das nicht mehr machen. Und er hat klar gesagt, ich laufe hier nicht weg, ich will hier den Karren aus dem Dreck ziehen. Und da ist einfach eine sehr, sehr enge Verbindung hier auch zwischen Florian Kohfeldt und Frank Baumann. Und man hat so ein bisschen das Gefühl, ja, dass die beiden natürlich auch so ihr Schicksal aneinander geknüpft haben. Mhm.
Frank Baumann hat gesagt, wir werden im Winter auf jeden Fall was machen. Hier sind die finanziellen Möglichkeiten nicht die besten. Gregoritsch geht nicht zu Werder, sondern zu Schalke. Was sind andere Optionen?
Ich glaube, dass Werder vor allem in der Defensive was machen wird, was machen muss. Heute kam dann die Nachricht, Ludwig Augustinsson ist verletzt, der hat einen Muskelfaserriss. Niklas Moisander kommt aus einer langen Verletzung. Werder hat hinten null Stabilität, wahnsinnig viele Gegentore nach Standards. Und, das ist meine Meinung, Werder muss unbedingt einen Sechser holen, einen Achter holen. So einen aggressive Leader, der auch mal was abnimmt von den Eggesteins und Klaasens und auch Sahin, die ein bisschen über das Fußballerische kommen. Aber Werder fehlt so ein bisschen, salopp gesagt, der Drecksack im Mittelfeld.
Dann vielen Dank, Rasmus. Schöne Weihnachten. Gruß nach Bremen. Damit sind wir beim eigentlich großen Sieger der englischen Woche, ne? Der ersten FC Köln.
Richtig. Also ich sehe da fast so eine ähnliche Entwicklung wie letztes Jahr mit Fortuna Düsseldorf, die auf einmal auch nach dem überraschenden Punktgewinn in München durchstarten, dann drei Siege bis zur Winterpause einfahren und sich dann, sagen wir mal, etwas von der Abstiegszone absetzen. Okay, Köln hat sie jetzt nicht so abgesetzt, aber in Köln ist jetzt auch wieder ein Glauben an die Mannschaft da. Die Mannschaft wächst zusammen. Sehr gute Mischung zwischen einigen jungen Spielern und erfahrenen Spielern. Auch die Neuen kommen jetzt immer besser in Tritt, was vorher alles nicht so homogen war. Wird natürlich jetzt auch durch die Ergebnisse, das haben wir eben schon gehört, nichts ist erfolgreicher als ein Sieg im Fußball. Damit gibt es, wenn ihr wollt, mache ich es auch gebührenpflichtig. Aber ist so.
Du hast es an unseren Blicken gesehen, ne? So unserem Schweigen. Müsste, ne?
Ja, ich spreche aber aus, was ihr denkt. Was
ist
denn?
Das ist für einen guten Zweck. Also von daher.
Und ja, diese Ergebnisse, die haben natürlich schon eine enorme Auswirkung auch auf das Selbstvertrauen der Spieler und natürlich auch auf die Akzeptanz von Horst Held und Markus Gisdol. Und man kann eigentlich nur allen Beteiligten wünschen, dass sie diesen jetzt kurzen Aufwärtstrend in der Rückserie, mit der Vorbereitung auf die Rückserie, wirklich festigen. Und ich gehe davon aus, dass der 1. FC Köln die Klasse halten wird.
Ja, das hätte ich letzte Woche nicht unterschrieben. Das ist auch so eine typische Köln-Woche. Also dadurch, dass man da ja, also wir wohnen ja beide da, wir kriegen das ja so ein bisschen mit. Also noch genau vor 8 Tagen war es totaler Schwachsinn, dass Gisdol und Held da waren, weil ja die nacheinander verpflichtet wurden und der Held konnte gar nicht mehr den Trainer auswählen und dann war er aber da und das war wieder ein zusammengekaufter Rumpelhaufen. Und jetzt haben die halt 3-mal gewonnen und jetzt kenne ich schon einige wieder in Köln, die ein bisschen rechnen, wie weit es bis zu den Europa-League-Plätzen ist. Das ist nämlich genauso, ne, so, aber so ungefähr.
Ja, hörst du dazu?
Nee, ich bin in der Hinsicht
kein Köln-Fan.
Ich finde es ja, gut, was Gisdol gemacht hat. Er hat auf jeden Fall ein bisschen in der Mannschaft ein paar Sachen verändert. Sie haben jüngere Spieler gebracht, weil das war vorher, glaube ich, das Problem von Köln, dass sie mit der identischen Mannschaft, mit der sie ja schon abgestiegen sind, wieder aufgestiegen sind. Viele Spieler haben aus Bequemlichkeit einfach den Standort Köln gut gefunden. Ja, wir haben jetzt ein Haus gebaut, wir bleiben da, wir gehen ja in die zweite Liga, wir steigen wieder auf. Und das war so in der ersten Liga auch genauso beim FC zu sehen. Man hatte praktisch dieselbe Mannschaft, die halt schon mal vor 2 Jahren abgestiegen ist. Und jetzt ist so ein bisschen so ein Umdenken da. Ja, und die Woche hat denen natürlich jetzt enorm gut getan. Aber dass die nicht absteigen, also jetzt ist schon mal einiges getan, aber das ist längst nicht durch.
Gut, es war eine schöne...
Was machen wir jetzt mit Bremen und Kohfeldt, wenn Köln nicht absteigt?
Ja, aber das hat ja Kohfeldt gesagt. Die steigen auch nicht ab, Köln steigt auch nicht ab. Jetzt müssen halt Paderborn und Mainz und ein paar andere dran
kommen. Ja, dann rechnet ihr mal in Ruhe gleich das raus. Das könnt ihr machen. Also, wir können mal ein kleines Fazit schon von der Vorrunde ziehen. Also viel Schönes, vor allem die Spannung. Die begeistert uns, nicht nur hier im Doppelpass, sondern auch viele Fans. Aber es gibt auch ein paar Sachen, die haben uns ganz schön geärgert.
Es dauert und dauert und dauert. Torüberprüfungen werden zur Geduldsprobe und Handspiele zur Glaubensfrage. Absicht, unnatürliche Haltung, Vergrößerung der Körperfläche, Abwinkelungsgrad zum Oberkörper, Schutz oder Stützhand. Der Videobeweis ist immer noch nicht ausgereift. Und weil die Schiedsrichter gleiche Situationen ungleich bewerten, fühlen sich die Spieler dazu eingeladen, fleißig mitzuentscheiden. Oder es zumindest zu probieren. Immer und immer intensiver. Reklamationen hier, Rudelbildungen und Gejammer dort. Zusätzlich gibt es dann noch die Fälle Kung-Fu-Nübel und Bodycheck Abraham. Klingt dramatisch und sieht auch so aus. Wir fragen, was muss sich unbedingt ändern?
Mike, was muss ich ändern? Unbedingt. Oder was würdest du gerne ändern?
Ja, was muss ich ändern? Auf der einen Art ist es ja super, ja, dass diese Fehlentscheidungen trotzdem da sind, weil sonst würde es keine Diskussionsthemen geben. Ja. Die Fans würden nach dem Spiel nicht in die Kneipe gehen und diskutieren über verschiedene Entscheidungen. Wir würden hier nicht darüber diskutieren. Von daher finde ich das völlig okay. Ob das jetzt 2-3 Minuten dauert, ja gut, so what? Also,
kann man sich ja Bratwurst holen in der Zwischenzeit.
Ja, aber ich gucke sehr, sehr gerne NFL. Ja? Und wie das da strukturiert ist, das ist schon wirklich bemerkenswert. Da ist kein Gemeckere, da ist nichts zu sehen. Aber
das ist doch total langweilig dann.
Nee, ich finde es nicht langweilig. Also 4-5 Stunden.
Du musst auch mal ein bisschen meckern. Du hast auch mal gemeckert früher auf dem Feld,
oder? Ja, klar. Die meckern ja auch teilweise. Das ist,
ist doch Wahnsinn, was da mittlerweile abläuft. Diese Rudelbildung, wie die auf die Schiris losgehen. Und die stehen da und machen nichts. Die haben doch die Karten.
Und nicht nur bei Tode, nicht nur bei einem läppischen Einwurf. Springen 10 Mann auf. Ja. Der Umgang muss sich ändern.
Ja. Die Schiedsrichter können doch. Die können doch sich wehren, aber die machen es nicht. Und wenn Stars sind, dann machen sie schon zweimal nicht. Und dann diese ewige Fallerei. Das ist doch Wahnsinn, was bei uns inzwischen abgeht. Ich finde das unerträglich.
Und außerdem ist bis heute immer noch nicht geklärt, jetzt beispielsweise, was ist eine klare Fehlentscheidung und was ist sozusagen die Berechtigung dafür, dass der Videoschiedsrichter aus Köln sich meldet. Ich finde das immer wieder schön. Wir haben es bei der Weltmeisterschaft in Russland erlebt, dass die Anwendung des Videobeweises angenehm unaufdringlich war. Und ich habe mich manchmal gefragt, wie kommt das und wieso funktioniert das in der Bundesliga nicht? Und bin für mich zu dem Schluss gekommen, dass dieser Videoschiedsrichter für uns Deutsche nicht gemacht sind, weil wir so einen perfektionistischen Anspruch haben, weil wir aus einem guten Impetus größtmögliche Gerechtigkeit herzustellen, uns permanent melden und permanent Szenen interpretieren. Und da in Russland saßen internationale Teams, die haben einmal drauf geguckt und haben vielleicht
dann
in der
einen oder anderen
so, ach nee, komm, lass da, deshalb nicht. Nee. Nee,
aber setzen wir uns in den Nest. Ich glaube, an diesem Wochenende ist es ja wieder, dass es so lange wirklich dauert, bis überhaupt
es dauert
was passiert. Wir haben eine Szene von
extrem lang.
Olli, warte, erzähl euch weiter von Freitag, ich will die nur kurz abrufen.
Naja, aber wenn es lang dauern muss, um die Wahrheit, die mögliche Wahrheit rauszukriegen, dann soll es halt dauern. Wenn es die Linie gibt, dann muss man sie benutzen.
Definitiv. Nur manchmal fragt man sich natürlich auch,
wir haben das mal abgespielt, wie es so schön heißt.
Köln meldet.
Nein, wir reden doch darüber, hoffe ich, alle. Das Ding ist gut. Die Frage ist, wie geht man damit um? Und da gibt es noch sehr viel Raum nach oben. Aber einer der ersten Schritte, und da bin ich völlig bei dir, ist, dass alle mal sagen, pass auf, wir haben das, wir akzeptieren es und jetzt machen wir nicht aus jeder Nummer eine Schiedsrichterbedrohung, sondern jetzt lassen wir die das gucken und wir akzeptieren das Verdikt. Nochmal, es ist gar nicht lang her, Rugby-Weltmeisterschaft. Ich habe das mit einem solchen Vergnügen geguckt und ich dachte, ich falle vom Glauben ab. Schiedsrichter sagt, so und so wird es gemacht. Keiner keiner zieht auch nur die Augenbraue hoch von den Betroffenen dann, nachdem der was entschieden hat. Geschweige denn, dass die vorher zu zehnt auf den zu rennen und ihn mit was weiß ich bedrohen.
Diese, ja, die waren bestimmt kaputt schon vom Spiel, oder?
Das sind solche Ochsen, ja, die sich richtig geben, aber die wissen sich zu benehmen. So, und das ist etwas, das müsste sich ändern in vielem. Der Umgang, keine Trainer umrennen und viele, viele solcher Dinge. Das ist kein Gut, da ist die Bundesliga nicht für.
Also wie du sagst, nicht Respekt, führen. Umgang oder wie alle sagten, ja. Auf jeden Fall verbessern. Wir reden da gleich nochmal weiter über dieses Thema. Hi von Adel und Bent, live aus dem Hilton Hotel am Münchner Flughafen. Check 24, Doppelpass. Und Ruth hat schon wieder Breaking News. Ja, was ist denn los heute?
Wirklich, sag mal, echt kurz viel los heute während unserer Sendung. Also es haben ja am Vormittag die Schalker vermeldet, dass Alexander Nübel seinen Vertrag nicht verlängern wird. Und jetzt weiß die Bild-Zeitung, er geht zu den Bayern. Und zwar mit einem 5-Jahres-Vertrag ab 1. Juli 2020.
Also gut, das ist noch nicht Breaking News, weil es bei der Bild-Zeitung steht. Das möchte ich erstmal vorne wegschicken. Weil wenn das Breaking News wäre, hätte es Bayern ja auch direkt bekannt geben können,
dass sie ihn holen. Erstmal weiß es nur die Bild-Zeitung exklusiv.
Eben. Und die wissen auch schon, ich habe gerade auch schon das durchgelesen, auch wie es funktionieren wird. Weil der Nübel wird jetzt erstmal auf höchstem Niveau mittrainieren. Ist 3 Jahre dabei, weil Neuer bleibt bis 2023. Und dann, 2023 im Sommer, wird er Nummer 1. Vorher aber in Absprache mit Manuel Neuer, wird er zu Einsätzen kommen. Also das ist... Also so ist es laut Bild. Warten wir mal ab. Das ist nochmal.
Und Moderator Oliver Kahn, ne?
Richtig, Olli Kahn wird vermitteln, wird sagen, jetzt oder, spielst du oder, mal, dann spielt er mal, immer mal.
Oder
dann bist du mal Nummer 2. Bist du Nummer 2.
Hallo, ja.
Oder Neuer verlängert nicht.
Ja, genau. Und wo soll der hingehen?
Ach so, hat er geht wieder zurück nach Schalke, ne?
Ja. Ich glaube,
Wechsel, das ist es.
Der letzte Fußballer auf dieser Erde, der keinen Verein findet, ist Manuel Neuer.
Ja.
Da bin ich mal ganz sicher, dass der was bekommt.
Also der Sommer wird spannend. Da geht es dann eben auch darum, ob Hansi Flick dann
kann man sich nur so schwer vorstellen, dass Manuel Neuer wechseln würde, oder?
Nein, der bleibt bei den Bayern. Warum soll er gehen?
Weißt du wieder was? Guck mal.
Ach so, okay, der hat Informationen. Breaking News, komm, sag. Wo geht der hin?
Also nicht nur die Bild, auch der Kicker.
Ja, der Kicker muss auch mal was raushauen. Komm, nicht hinterfragen, ob das stimmt oder nicht. Breaking News.
Überleg kurz.
Ich verweise auf ein großes Interview mit Manuel Neuer in unserer morgigen Printausgabe.
Was passiert da? Kann ich das auch online lesen?
Ja. Ja, auch.
Yes. Aber, jetzt schon,
aber nur gegen Gebühren.
Gut, dann lies mal gerade, Ruth. Mach
zum Abschluss zu unserer Weihnachtssendung. Ein großes Danke an Sie, liebe Zuschauer, fürs Mitmachen. Und wir wollen natürlich auch heute wieder unsere Frage der Woche auflösen mit dem Dopafon. Da ging es ja um Leipzig. Wird der Herbstmeister auch Meister? Das sind Ihre Antworten.
Ich bin überzeugt davon, dass Leipzig dieses Jahr deutscher Meister wird. Sie sind nach vorne einfach unheimlich gefährlich. Und im Gegensatz zu den bisherigen Jahren in der Bundesliga ist es eben so, dass sie nach hinten unheimlich gut stehen.
In der letzten Saison hatte der FC Bayern einmal 9 Punkte Rückstand auf den Tabellenführer. Im Moment sind es 4 Punkte, also ist ja klar, wer Meister wird.
Die Leipziger haben alle Voraussetzungen, deutscher Meister zu werden, geschaffen. Das wäre für die Liga mal sehr gut, wenn ein anderer deutscher Meister werden würde.
Ja, das sehen wir genauso, ne? Würde ich sagen, an der Stelle.
Ich hab schon Bier.
Bayern müssen sich nur dran halten. Wenn das ist immer so, leider gibt es einen Gegner.
Mehr zu Alexander Nübel und warum man nicht auf Schalke verlängert, warum er möglicherweise zum Bayern geht, bei uns natürlich auch Sport1.de.
Ja, alle Infos.
Und das Wichtigste, das guckst du ja auch immer, ne? Darts-WM läuft natürlich.
Ist wirklich gut.
Heute 3. Runde. Max Hopp muss ran. Und unser Mann vor Ort, Hartwig Töne, macht uns schon mal richtig, ja, Stimmung, ne, würde ich sagen.
Das kann er.
Einen lieben Gruß in die Runde nach München. Wir freuen uns gleich auf einen vielleicht historischen Darts-Tag aus London. Denn Max Hopp hat die Chance, als erster deutscher Dartspieler ins Achtelfinale einzuziehen. Das gab es noch nie. Er wird in so einer halben Stunde circa hier auf die Bühne kommen. Der Livestream beginnt jetzt ab 13.30 Uhr. Und um 14 Uhr melden wir uns dann hier live aus London. Also, ich hoffe, ihr seid mit dabei. Und damit liebe Grüße nach München.
Ja, mit Sicherheit.
Ja, 14 Uhr geht's ja los.
Sehr gut.
Vorher schon im Livestream. Warst du mal da?
Ich war noch nicht im Alley Pally, aber es ist...
Mike und ich haben gerade beschlossen, wir wollen da mal hin. Kannst du mitkommen, wenn du willst.
Ja, absolut. Aber da sieht man auch. Ich muss aber so ein Schild haben und eine lustige Perücke und auch 3 Promille. Dann ist es genau der richtige Event. So. Ist so, aber nicht. Sport.
Also hast du immer 3 Promille, oder was?
Nee, ich nie. So ein Theater. Aber auch Frauen mittlerweile sehr erfolgreich im Dart. Finde ich gut.
Mit 3 Promille.
Mit auch ohne 3 Promille.
So, wir haben schon schöne Weihnachtsmusik, wie ihr hört. Ne? 29. übrigens, also in einer Woche gibt es das Best-of. Am 1.1. auch nochmal. Und am 12. Januar geht es dann schon los. Ne? Wir haben ja Europameisterschaft. Fangen ein bisschen früher an. Dann starten wir in das neue Jahr 2020. Vielen, vielen Dank an die Runde. Es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Schöne Weihnachten euch allen. Kommt gut rüber. Ja, kommt gesund. Danke ans Publikum. Hallo von Adel und Bent. Danke an euch, wie immer. Ja, weiter geht's jetzt mit Jochen Stutzke vor Landstein und danach eben Darts. Machen Sie schöne Tage. Bis dann.